Wir sind Daniel,
Sascha
und Thorsten.
Und wir sind die Apfelnerds.
Herzlich willkommen zu Folge 64 der Apfelnerds.
Hallo zusammen.
Guten Abend.
Ja, da sind wir wieder. Zu dritt heute mal wieder, nachdem ich letzte Mal ja ausgesetzt habe.
Alle wieder zusammen. Yay. Großartig.
Ja.
Ah, ja, schön. Und auch wenn nur ein paar Tage vergangen sind, gleich wieder hier eine volle Folgenliste. Also, hui, ich bin mal gespannt, wie wir da durchkommen heute. Aber
ja, es ist immer genug, ne?
Ja, ne? Also, als ich angefangen habe zusammenzustellen, dachte ich noch, könnte was knapp werden diese Woche. Und dann so, nö, wird nicht knapp.
Also ja. Ein Sommerloch hatten wir bisher noch nie.
Richtig, hatten wir ja auch letztes Jahr nicht.
Gut, das überbrückt bei uns natürlich auch super die WWDC. Ne? Also im Gegensatz zu den regulären, regulären Medien oder so, da haben wir natürlich mit der WWDC, die uns eigentlich genau das füllt und die ständig neuen Betas, haben wir natürlich immer eine super Sache, bis es dann im neuen iPhone endet.
Mhm. Ja, richtig. Ja, sehr schön. In diesem Sinne, gerüchtetechnisch glaube ich dieses Mal nur einen kleinen Punkt, aber da kommen wir später zu. Aber ja,
fangen wir doch mal mit dem Erfreulichen an. Und zwar heute vor 14 Jahren ging das erste iPhone in den Verkauf.
Mhm.
Mit der legendären Vorstellung, ne, die wir alle noch kennen.
Das war eigentlich gemeint. Daniels Einstieg hier in die Soundmaschine sofort vergeigt.
Da warst du schon so viel Übung bei allen Telefonaten.
Ja, ich habe alle Leute zu Tode gespammt mit meinem hier. So, okay, gut. So,
ja, also vor 14 Jahren kam das erste iPhone in den Verkauf. Wie gesagt, nicht vorgestellt, sondern in den Verkauf. Ne?
Genau.
Und das war ja damals noch eine relativ lange Zeitspanne zwischen wir stellen das vor und es kommt dann tatsächlich raus. Das war beim ersten iPhone recht lang.
Ja. Aber wohlgemerkt, das ist der amerikanische Verkaufsstart gewesen. Ne? Wir hatten ja im Januar 2007 die legendäre Macworld-Präsentation von Steve, wo er das gezeigt hat. Und dann bis Juni, das ist ja sehr lang gewesen für Apple-Verhältnisse, hat es dann gedauert, bis es in Amerika kam. Und in Deutschland, ich kann mich auch immer noch sehr gut an diese Timeline erinnern, kam es im November bei der Telekom.
Und, ja, das waren noch Zeiten, da gab es das iPhone nur bei der Telekom. Da war der Telekom richtig noch der Exklusivpartner, das war auch geil. Da gab es auch noch sowas Behämmertes wie, wie hieß das denn hier, SIM-Sperren, wie hießen die denn nochmal?
SIM-Lock. Mhm.
Genau, das weiß ich nicht, gibt es sowas heute noch?
Nee.
Jein, also jetzt hier in Europa habe ich da nicht mehr viel von gehört. In Amerika ist das, glaube ich, immer noch so, dass die zu sind, aber ich könnte mich auch vertun, nur irgendwann letztlich nochmal was davon gelesen. Mhm. Es ist aber ja stark weniger geworden. Also vor allen Dingen, das war auch immer alles ein blödes Hin und Her mit den Ländern, ne? Wenn man sich daran erinnert. Die Leute, die sind immer in andere Länder gefahren, um dann die SIM-Lock-freien Telefone zu holen, weil die ja hier in Deutschland nicht SIM-Lock-frei bekommen. Ja,
ich habe mal über die Telekom. Mein erstes iPhone war ja das 3G oder 3GS, weiß ich nicht mehr genau. Da komme ich gerade nicht mehr drauf und das war also mein erstes Jahr, aber das, was ich aus Frankreich gekauft habe, war ein iPhone 4. Das war das mit Glas an beiden Seiten, ne? Das 4. Mhm. Das erste Retina, das habe ich aus Frankreich auch für einen absolut horrenden Preis, weil die ja mal Leute hier rüber geschafft haben für dich und dann hier verkloppt haben, natürlich gut Geld damit gemacht haben, aber ich wollte unbedingt das iPhone 4 haben, habe die damals den Preis bezahlt, wie was heute von einem iPhone. Und aber ich hatte damals als einer der wenigen dann wenigstens ein iPhone 4. Da war ich natürlich sehr stolz drauf. Eine super Sache. Aber da haben wir es natürlich heute schon deutlich einfacher, ne?
Mhm.
Das muss man schon sagen.
Ach, ist das alles schön liberalisiert worden. Das, wenn man überlegt, dass das nur so wenige Jahre her ist, hat sich da auch schon wieder eine Menge getan. Ne?
Ja, definitiv. Ne? Auch damals gab es ja noch gar kein ordentliches mobiles Internet, also keine Verträge dafür und sowas. Ne? Das waren ja auch noch ganz andere Zeiten. Das ist schon auf jeden Fall was anderes, ne?
Ja, manchmal fühlt man sich in diese Zeiten zurückversetzt, zum Beispiel, wenn man dann mal irgendwo in die Drossel rennt oder solche Geschichten. Dann so, das ist ja gar kein Netz.
Ja gut, die Drossel ist halt bei den meisten Anbietern wirklich noch total schwachsinnig mit diesen 64 Kilobit, ne? Das verstehe ich auch bis heute nicht, dass man das deutlich langsamer macht, okay, aber die machen das natürlich mit Absicht, damit man wenigstens auch nicht mehr ordentlich Bilder schicken kann und sowas, ne? Sie wollen das ja, dass du bezahlst. Mhm. Auf der anderen Seite ist es teilweise auch schon so viel, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal irgendwann gedrosselt wurde. Also da man ja auch bei den meisten Dingen heutzutage WLAN hat.
Ja, Sascha, du gehst auch nicht mehr raus.
auch davor. Also ich sag mal so, wenn ich rausgehe und ich bin jetzt unterwegs, sitze im Brauhaus oder sonst wo, dann sollte ich auch nicht so viel an meinem Handy hängen, damit mein Datenvolumen verbraucht ist. Dann sollte ich mich mit den Leuten beschäftigen, mit denen ich unterwegs bin. Und da ich ja jetzt kein großer Außendienstler bin oder sowas, der sowieso viel im Zug unterwegs ist, pendle ich zur Arbeit, da gibt es WLAN, pendel nach Hause, da ist WLAN, bin bei Freunden, da ist WLAN. Und wenn ich im Brauhaus bin, wie gesagt, beschäftige ich mich mit meinen Freunden. Und meist gibt es da sogar auch schon WLAN.
Tja, also ich weiß es nicht, aber das war bei uns ja schon immer ein bisschen unterschiedlich. Ich habe meine Datenvolumina immer durchgebracht. Also jetzt bei den 20 Gigabyte, da musste ich mich vor Covid-19 natürlich dann schon manchmal etwas anstrengen, um die wirklich wegzukriegen. Aber ich hatte mir tatsächlich auch noch ein Unlimited geshoppt aus Bedarfsgründen damals. Den habe ich jetzt aufgrund von Corona eigentlich quasi gar nicht benutzt. Den kündige ich jetzt im Dezember oder so, glaube ich. Und dann hat sich das erledigt. Naja, gut, aber so 20 Gigabyte hat sich bei mir als so ganz gute Hausnummer rausgestellt. Da brauche ich jetzt nicht händeringend irgendwie immer mehr. Manchmal komme ich so über die Grenze, wenn irgendwas Besonderes ist. Also jetzt so nicht Corona-Zeiten gesprochen. Aber wie gesagt, jeder seinen Bedarf, ne?
Also, ja, klar.
Wie so immer.
Waren halt damals noch ganz andere Zeiten, als das erste iPhone kam. Das hat ja auch gar kein 3G, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Das war ja auch noch mit E unterwegs, also brutal lahm. Aber auch da darf man nicht vergessen, da waren natürlich auch die Webseiten nicht so lächerlich groß. Ich meine, heutzutage darfst du ja gar nicht in den Debugger gucken, was eine Website heutzutage lädt, dann bevor sie angezeigt wird, ne? Also sind ja teilweise megabyteweise. Das hätte damals ja niemand abgenommen. Damals waren wir ja noch effizient oder ordentlich am Programmieren. Heute ist das ja mit allem.
Nee, das hat ja meistens nicht mit dem Programmieren zu tun, sondern damit, dass da irgendwie 100 Megabyte Tracking JavaScript-Code am Laufen ist.
Ja, das meine ich ja. Also das und halt auch die Bilder nicht in vernünftige Auflösung. Ne? Also heute haben viele Seiten die Bilder.
Aber du konntest doch damals ausweichen. Da gab es auch MMS, das war super. Wenn du Bilder verschicken wolltest.
Das versuchen dir die Netzbetreiber heute noch anzudrehen.
Stimmt, die MMS.
Hattest du eigentlich das erste iPhone, Daniel? Also ich bin beim 3G eingestiegen. Das erste iPhone hatte ich nur gesehen. Ein Freund von mir hatte das. Ich glaube, ich habe dann irgendwann zur Telekom gewechselt und dann direkt mit iPhone 3G.
Das war
so der Start.
Ich habe tatsächlich das erste gekauft. Ich war ja so ein kleines bisschen was angeranzt damals zu dieser Zeit. Ich bin ja so ab 2002, 2003 so auf der Java ME Softwareentwicklungsschiene sehr aktiv gewesen und da ein großer Fan von den Siemens Mobiltelefonen gewesen. Und die hatten aber ja kurz vorher die Grätsche gemacht. Das heißt also, da bin ich dann noch in so einem Limbo gewesen, wo ich grantig war, dass die mir quasi meine Lieblingshandybude zugemacht haben. Und auf der anderen Seite war das halt eben dann, also ich war ja schon relativ fanboyig unterwegs zu der Zeit, aber irgendwie bei dem iPhone, da habe ich mir das ausgeredet, weil ich bei der, ich glaube bei O2 war damals auch, ich meine, und dann halt eben jetzt nicht zur Telekom wechseln wollte und auch diesen brutal teuren Tarif, den man da machen musste, nicht machen wollte. Hab mich ja dann erstmal erfolgreich dagegen gewehrt am Erstverkaufswochenende und am folgenden Montag hat mir dann ein Kollege, der eins dann am Erstverkaufstag geshoppt hatte, das dann gezeigt, hat mir nur einmal gezeigt, wie er auf Coverflow umgeschaltet hat und also ich natürlich selber gemacht, ne? Um dieses Klassische, was Jobs auch gemacht hat, ne? Dieses Drehen da einmal durchswipen und dann habe ich quasi am Abend eins gekauft. So, also das hat nicht lange gehalten. Das ist so der typische Apple-Effekt gewesen, auch wenn ich es mir versucht habe auszureden, wenn man es dann einmal gesehen hat. Das war halt eben zu der Zeit einfach so unglaublich viel besser wie alles, was man jemals gesehen hatte.
Ja, das war schon echt brutal, ne? Also das sieht man ja auch oft immer noch auf der ersten Präsentation so schön, ne, wo Steve das auch so schön vergleicht mit den ganzen anderen Smartphones und ja, finde ich, also es war damals absolut unglaublich, ne? Die Idee, die Umsetzung, das so einfach zu halten, das ist schon, war schon echt beeindruckend.
Und, also, und man muss sagen, 14 Jahre lang Platzhirsch. Also die sind ja immer noch ziemlich weit. Ich meine, die anderen haben alle nachgezogen. Ja, das geht auch alles in die richtige Richtung. Aber die sind trotzdem noch nach 14 Jahren Platzhirsch.
Ist schon eine Leistung. Ganz einfach, die Messlatte ist immer noch das iPhone für alle.
Ja, also Jobs hat ja damals gesagt, wir sind 5 Jahre von allen anderen voraus und er hat recht gehabt.
Ja. Ja, also technologisch waren sie das auf jeden Fall. Ich glaube, Google hatte da ganz gut aufgeholt zwischendrin mal. Also ne, es gab mal so einen Zeitraum, wo Apple so ein bisschen was mal in die Pötte kommen musste. Ne? Wir erinnern uns an Dinge. Es ist Wahnsinn, was so alles passiert ist in den 14 Jahren. Nur, ne, dass Firmware-Updates nicht on-device gingen. Könnt ihr euch noch dran erinnern?
Ja? Stimmt, da musste man das noch am Rechner machen. Ne?
Mhm. Das war dann immer so ein iTunes-Ding, halt eben so wie die iPods lief das ja am Anfang. Und dann war das so ein Riesen-Novum, dass man on-device Firmware-Updates machen konnte. Ja, und naja, gut, also wir können jetzt zig Geschichten auspacken. Das ist einfach so wahnsinnig viel Geschichte, diese 14 Jahre.
Ja, unglaublich. Also allgemein, was sich da alles verändert hat, was besser geworden ist. Abgesehen natürlich von der Leistung, die selbstverständlich brutal sich entwickelt hat. Aber wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, dass Apple immer noch das Maß aller Dinge ist, was die Smartphone-Entwicklung angeht. Ich kenne da keinen, der qualitativ was Ebenbürtiges bietet, softwaretechnisch sowieso nicht. Und das nicht, weil ich jetzt sage, oh, Apple ist der Beste, sondern ich habe noch kein anderes Smartphone in der Hand gehabt, was sich so gut und so qualitativ hochwertig anfühlt. Vor allem auch. Ne? Also das ist schon sehr gut, was Apple da schon seit Jahren macht.
Ja, also natürlich gibt es mittlerweile Firmen, die auch stark in diese Richtung gegangen sind. Die HTC-Geräte zum Beispiel, die jetzt eingestellt worden sind, die fand ich so vom Anfassen und Sehen her, wenn ich sie mal irgendwo bei, also ich habe nie eins gekauft, ne, aber höchstens mal eins gesehen oder so bei einem Android-Entwickler. das sind schon hübsche Geräte, ne? So, und die Samsungs, die sind ja zumindest von der Bildqualität her auch, also die hochpreisigen von denen, ne, sind die ja, glaube ich, auch ganz gut. Aber mich hat das nie so geflasht. Mich hat das nie so geflasht, dass ich irgendwie mal gesagt habe, oh, ich glaube, ich muss mir mal so ein Android-Phone shoppen oder ich muss mir mal dieses HTC shoppen oder irgendwie sowas.
Ja, das hat zumindest bei mir auch sehr, sehr viel mit der Software zu tun. Ich war von Android nie überzeugt, immer wenn ich das in der Hand habe. Das ist mir alles zu spielerisch, zu giggelig. Das ist wie so ein Kindertelefon immer. Und das hat mich immer gestört, dass vieles ist viel zu kompliziert gemacht und ja, das hat mich am iPhone immer überzeugt, dass es die sauberen, ordentlichen Wege gibt, also die ganz klaren Wege und dass das eben nicht so giggelig alles ist. Mhm. Und zusätzlich natürlich noch das Gerät dabei und wie gesagt, auch wenn man die Leistung jetzt nicht unbedingt benötigt, kommt ja prozessortechnisch, also leistungstechnisch ans iPhone sowieso keiner ran. Ne? Bis heute nicht. Also da ist Apple ja unantastbar, was sie jetzt gerade auf ihre Macs ausweiten. Und
Ich hatte das letzte Woche kurz angesprochen, wo du ja nicht da warst. Ich hoffe quasi, dass sich das nicht so entwickeln wird, dass Apple da alleine auf weiter Flur ist. Wir sprachen kurz darüber, dass Samsung scheinbar am Rekrutieren ist für ein eigenes Chip-Team. Das ist ja also Apple-Leute oder Ex-Apple-Chip-Leute angesprochen haben und AMD-Chip-Leute angesprochen haben und so, also da jetzt halt eben in den entsprechenden Pools am Fischen sind. Ne? Also die scheinen wohl mitstinken zu wollen, was ich gut finde. Ne? Ich liebe ja Konkurrenz, auch wenn ich jetzt die Konkurrenz nicht kaufe. Bin halt eben ein überzeugter Fanboy.
Ja, aber Konkurrenz belebt das Geschäft. Genau. Ne? Also es treibt auch Apple dann voran, Innovationen zu bringen, die sie sich vielleicht verkneifen würden, wenn sie eben keinen Druck haben. Ne? Mhm. Dass man, also es sollte Apple zeigen, jetzt sich auf die faule Haut legen und jetzt machen wir nichts mehr, das können sie nicht machen, wobei das auch, glaube ich, nicht ihr Ding ist. Also ich glaube, sie haben ein sehr, sehr engagiertes Chip-Team. Die, ja. Ich würde ja, wie gesagt, sehr gerne mal reinhorchen und wissen, was die noch so im Petto haben. Also sie werden ja schon wissen, was sie in 2 Jahren oder 3 bringen. Und,
nicht nur du.
Ja, und das wäre natürlich mega interessant. Ich glaube, da würden wir alle staunen, aber das werden wir halt in 2, 3 Jahren dann wissen. Ja. Wie gesagt, mit dem M1 haben sie natürlich jetzt wirklich die Fahne in den Gipfel gerammt und haben gesagt, so, jetzt zeigen wir euch mal, wie Chiptechnik geht. Und wie gesagt, das war schon sehr beeindruckend. Ich freue mich immer noch sehr auf die nächsten Geräte, wo ich auch im letzten Podcast drüber geredet habe, und sehr aufs nächste MacBook. Ich glaube, ne, vor 14 Jahren hat Apple damals mal wieder die Technik verändert oder die Welt verändert mit dem iPhone. Genau wie sie es mit dem iPod gemacht haben, wie sie es mit iTunes gemacht haben und wie sie es auch mit dem Mac gemacht haben, mit dem ersten und der Maus, genau wie Steve das auch erklärt hat. Also sie haben da ganz klar vor 14 Jahren die Welt verändert, wenn man das heutzutage sieht. Zeig mir jemand, der kein Smartphone hat. Ja? Außer jetzt ganz Sonderfälle, ne? Klar, ältere Leute oder irgendwer, der das nicht möchte oder was weiß ich, aber ich kenne jetzt keinen, ne? Das ist ja eher jetzt schon zum Problem geworden, dass die Leute alle auf ihr Smartphone gucken und vor die Laterne rennen oder sowas, was man ja selber in der Hand hat, ob man das möchte. Aber ich habe sogar schon von Hunden gehört, die schwierig, also das Hunde zum Therapeuten müssen, weil die Herrchen sich nicht mehr ordentlich um sie kümmern, wenn sie mit ihnen Gassi gehen. Das glaube ich sogar, für das Tier ist das total blöde. Also ob der jetzt zum Therapeuten muss, noch was anderes, aber für das Tier ist das natürlich total blöd. Das sehe ich auch immer hier, wenn ich mal aus dem Fenster gucke. Die gehen alle mit ihrem Hund und alle glotzen aufs Smartphone. Und der arme Kerl dackelt daneben her und weiß nicht, was er machen soll. So, finde ich mal total schade. Ne? Also dann brauchen wir auch so ein Tier nicht, das meine ich damit, ne? Aber das hat schon damals sehr stark die Welt verändert, das ist schon beeindruckend, und bis wohin das alles jetzt schon geführt hat und auch noch führen wird. Ne? Es wird immer das iPhone der Startschuss gewesen sein, das darf man ja nicht vergessen. Das ist schon beeindruckend, wenn man irgendwann in 50 Jahren zurückguckt, wird man sagen, das iPhone war es und Steve Jobs. Apple, die das ermöglicht haben. Oder weil klar, wenn die Idee mal ausgesprochen ist, das nachzumachen, ist immer einfach. Irgendwo, aber die Idee zu haben, ne? Dass so verrückt zu sein und zu sagen, ey, wir machen ein Gerät, was nur mit Touch läuft. Wir machen auch noch eine neue Touch-Technologie dafür. Ja, vorher kannte man ja immer nur diese druckbasierten Touchscreens, ne, die total ungenau waren und total nervig. Und jeder kennt das damals von den Navis beim Eintippen. Die waren immer nicht so super bei den mobilen Navis. Deswegen war ich ja damals, als das iPhone vorgestellt wird, auch immer skeptisch, bis ich mein erstes in der Hand hatte und mir gedacht habe, wie krass präzise ist das bitte? Ja, also wie gut funktioniert das? Ne? Also es war wirklich beeindruckend. Ich hatte ja damals, das hatte ich mal irgendwann erzählt, in irgendeiner Folge ein N95 oder 97 gekauft, was man so aufklappen konnte, kam eine Tastatur. Die Tastaturidee finde ich immer noch super. Und da war ja schon das iPhone 3G oder 3GS da. Die hatten noch so einen druckbasierten Touchscreen vorne drin. Der war total scheiße. Obwohl das schon
resistiv,
total,
meinst du, ne?
Genau.
Oh, ja.
Obwohl das schon total veraltet war. Und das Ding habe ich irgendwie 2 Monate gehabt. Da hatte ich keinen Bock mehr. Ich habe das Ding verkauft und habe mir ein iPhone geholt. Das war dann mein erstes iPhone.
Also das ist tatsächlich eine lustige, in der Geschichte ist das irgendwie ganz, ganz komisch gelaufen. Du sagtest, das wäre neu gewesen. Also die kapazitiven Touchscreens, die gab es auch vor dem iPhone. Ne? Also das war jetzt keine Apple-Erfindung. Multitouch war eine Apple-Erfindung. Ne?
Ja, ja.
Da haben sie zumindest das Patent ja drauf gehabt. Ne? Dieses legendäre "And boy have we patented it" Patent. Ja? Und letzten Endes, also diese kapazitiven Touchscreens, die gab es, die waren nur nicht so sophisticated, also nicht so ausentwickelt. Ja? Wenn du dich aber daran erinnerst, es gibt unterschiedliche Systeme, die an unterschiedlichen Einsatzzwecken, aber so an Automaten oder sowas gab es die zum Teil. Manchmal sind die zum Verwechseln ähnlich mit Infrarot-basierten. Das sind die, die meistens gar nicht funktionieren, so wie die bei der DB. Hint, hint. Aber es gibt auch verschiedene Systeme, die halt eben auch lange Zeit diese kapazitiven Systeme benutzt haben, aber die sind halt eben nie auf einem Smartphone benutzt worden. Und das kann ich ehrlich gesagt nicht beantworten, warum die ganzen Hersteller da immer nur sich mit diesen resistiven Screens zufrieden gegeben haben, die ja dann auch diese komische, wobbelige Plastikoberfläche brauchen, damit man überhaupt resistiv arbeiten kann.
Ja, ja, genau.
Und das. Diesen Stift, diesen Stylus, den Steve ja so legendär gehasst hat, um dann irgendwie präzise genug überhaupt drücken zu können, weil halt eben dieses Grid von diesen resistiven Systemen dann immer Ungenauigkeiten erzeugt, wenn man nicht mit so spitzen Gegenständen drückt. Und das ist ja alles absurd gewesen, wenn man bedenkt, dass es kapazitiv gab.
Das war schon brutal. Also deswegen sage ich ja, es war schon brutal viel besser und es war absolut beeindruckend. Also wie gesagt, vor 14 Jahren haben sie damals die Welt verändert und das merkt man noch heute.
Ja, richtig, genau. Ja, und wir alle drei stehen da ja in Lohn und Brot auch noch immer in dieser Reihe. Ne? Also wenn es das iPhone nicht gegeben hätte, ich weiß nicht, ob wir das tun würden heute, was wir tun. Wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich, wollte gerade sagen, wahrscheinlich nicht, ja.
Wenn wir weiter bei Windows arbeiten.
Oh je, nee, das habe ich in ein Jahr
da gemacht. Da will ich nicht mehr zurückgehen.
Nie wieder. Nee. Ja, gut. Also, herzlichen Glückwunsch, iPhone. Ja, also, Erstverkaufstag heute, wie gesagt. Und eine schöne Historie haben wir hinter uns gebracht und hoffentlich natürlich auch noch eine schöne Historie vor uns. Und ja, dieses Jahr wird es natürlich wieder spannend. Gut, so, was gibt's noch? Gerade eben, direkt bevor wir hier die Aufzeichnung heute gestartet haben, wir sind heute am Dienstag am Aufzeichnen, 29. Hat Apple hier per Presseerklärung die Apple Watch Armbänder in Landesfarben vorgestellt mit passendem Watchface. Da ist ja länger nichts passiert so in der Richtung jetzt. Ne? Also es gab die typischen Band-Updates letzten Herbst natürlich, ne, mit diesen geschlossenen Loops, aber sowas haben sie jetzt irgendwie noch nicht gemacht bisher. Und das wollte ich damit eigentlich sagen. Mal so ein Pride-Band zwischendurch, aber jetzt irgendwie hier so eine Spielerei, das ist jetzt irgendwie neu.
Ja, also generell aber eine nette Sache. Ne? Ich meine, jetzt für die M etwas spät.
Ja.
Auf der anderen Seite.
Dachte ich mir auch.
Irgendwie war nicht so gut, ja.
Wir wollen jetzt nicht über das Fußballspiel diskutieren.
Lass mich gerade kommentieren. Oh nein!
Genau. Aber, okay, oder mach doch diesen Sound.
Ach ja, jetzt habe ich bestimmt wieder das Falsche. Genau.
Sehr gut. So.
Ja.
Nein, also generell ganz gut, aber ich glaube, sie haben es auch nicht hauptsächlich für die EM, sondern für die Olympia, glaube ich, eher gemacht.
Olympia? Ach ja, das steht ja auch noch.
Ja, ehrlich gesagt weiß ich es nicht, aber das stand irgendwo mit drin. Habe ich gedacht, ach ja, guck mal, Olympia haben wir auch. Und bevor ihr jetzt alle sagt, kaufe ich nicht, EM ist ja vorbei und für uns Deutsche seid heute sowieso. Denkt dran, nächstes Jahr ist schon WM. Also ihr könnt das dann wieder verwenden. Vielleicht nur für drei Gruppenspiele, aber wer weiß, mal gucken, was dann passiert.
Mal gucken, was Yogi 2 dann nächstes Jahr was ohne Hansi, Vorbereitungszeit.
Was ja, Hansi dann
Entschuldigung, Hansi.
Ich kann mir den Namen super merken, weil ich denke jedes Mal, nichts gegen den Mann, kenne ihn nicht, weiß auch nicht, wie gut oder schlecht er ist, aber ich weiß nicht warum, aber ich verbinde den Namen Hansi immer mit einem grünen Wellensittich. Ich sehe jedes Mal, wenn ich Hansi sage, einen grünen Wellensittich auf der Stange sitzen. Deswegen habe ich immer ein Grinsen im Gesicht und denke mir, jedes Mal denke ich mir, Hansi, ja, der Hansi fliegt, denke ich mir so, oh Mann, ey. Also kann der gute Mann nichts für. Ich weiß auch nicht, wo ich das her habe, ob aus dem Film, ob irgendwer mal irgendwann einen Vogel hatte, der Hansi ist. Keine Ahnung, aber muss ich immer dran denken. Ich wünsche ihm nur das Beste und hoffentlich wird das dann besser. Die letzten zwei große Ereignisse im Fußball waren für uns ja doch sehr beschämend. Nicht jetzt wegen einzelnen Spielern oder sonst was, um Gottes Willen. Ich möchte da jetzt keine. Will hier nicht einer von den 80 Millionen Bundestrainern sein. Aber schade ist es trotzdem.
Ja, gut.
Aber dass es blöd ist und dass wir weiterkommen müssten, weil wir gute Leute haben, brauchen wir auch nicht diskutieren. Mhm. Aber wir haben ja auch nicht gegen Anno Tubak verloren, sondern gegen England. So, aber jetzt ist auch gut. Zurück zu den Armbändern.
Richtig.
Gibt es von allen, ich weiß gar nicht, ob von allen, das habe ich nicht gelesen, ob von allen Ländern.
Das wurde hier leider nicht aufgeführt, aber, also doch 22 Bänder steht hier.
Na gut, dann auf jeden Fall schon mal nicht alle.
Ich kann mal vorlesen. Australien, Belgien, Brasilien, Kanada, China, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Griechenland, Italien, Jamaika, Japan, Mexiko, Niederlande, New Zealand, Russland, Südafrika, Südkorea, Spanien, Schweden und die USA. Hm.
Dass Russland dabei ist, wunderte mich jetzt. Aber gut.
Tja, das
Also sagen wir mal so, es hätte mich nicht gewundert, wenn es nicht dabei ist, aber gut.
Wie das jetzt zustande gekommen ist.
aber ich müsste mir das jetzt auch noch mal genau angucken. Da war doch irgendwas, russische Athleten dürfen doch keine russischen Flaggen mehr tragen, weil die irgendwie gesperrt sind von der OSZE, noch wegen Doping, irgendwie sowas. Aber egal,
ganz falsches Thema. Nicht, dass die nachher Apple Watches anhaben.
Ja, also es gab da bei der Formel 1, weiß ich jetzt, ein Thema am Anfang wegen Uralkali, wo der Mick Schumacher auch fährt. Die haben nämlich auch den Wagen in russischen Farben lackiert und da wurde auch Klage eingereicht, dass das nicht in Ordnung ist. Keine Ahnung, was daraus geworden ist. Aber wie gesagt, also ein ganz falsches Thema. Möchte ich mich auch nicht beschäftigen, ob richtig oder falsch. Das ist mir alles viel zu bösig.
Ja, gut. Ja, also ja. Prinzipiell, um gerade mal einmal zu erklären, wo es also drum geht. Es gibt ein klassisches Sportloop. Sind das eigentlich die geschlossenen oder sind das die?
Nee, das sind die.
Die alten? Die mit Klett? Das sind die mit Klett, ne? Ja, genau, richtig. Die, also genau, die anderen, die sind braided, ne? Das sind diese gewebten.
Genau.
Das sind die nicht. Also das sind die normalen Sportloops und im Prinzip haben die so ein Farbpattern. Ich habe die gerade hier mal alle nochmal durchgeklickt. Also die sind im Prinzip genauso wie die Bänder, die man schon kennt. Man hat auf der Oberseite zentral in der Mitte eine Farbe, auf der Unterseite zentral eine Farbe. Die werden dann wahrscheinlich halt eben dann bis zur Rückseite gehen, die ja, also das wird ja irgendwo geöffnet. Ich nehme an, dass das dann bis zum Ende laufen wird. So, und der Rand hat dann noch die dritte Farbe. Im Falle von Schwarz-Rot-Gold ist dann das obere Band schwarz, das untere gelb, Gold und dann der Rand ist dann rot. Ja, so, und das Watchface, was dann dazu gehört, das ist dann halt eben Schwarz-Rot-Gold. In diesem Fall sind das so schräg angesetzte Streifen im 45-Grad-Winkel. Und dadurch, dass dann das Rote da jetzt bei dem Schwarz-Rot-Gold in diesem Fall dann so zentral angesetzt ist, kommt das dann so insgesamt mit diesem Watchface eigentlich ganz schön, weil dann dieses Rote, was am Band ein bisschen wenig ist, dann auf dem Watchface dann schön dominant ist. Also so ergänzt sich das dann tatsächlich zu diesen drei Farben und sieht ganz hübsch aus. Und das haben sie so bei vielen Ländern, die halt eben dreifarbige Flaggendesigns haben, haben sie das auch so gemacht. Bei manchen ein bisschen anders. Das hängt natürlich dann immer von der konkreten Flagge ab. Manche sind ein bisschen was komplexer, wie Großbritannien. Die haben halt eben dann mehr Striche auf dem Display, hat aber auch nur diese drei Farben auf dem Band. Ne? Die sind halt eben dann einfach nur angepasst. Und dann gibt es noch ein, zwei Ausnahmen. Das griechische Band zum Beispiel, das ist so in der Mitte einmal durchgeteilt, vertikal. Ist dann auf der linken Seite weiß und auf der rechten Seite blau. Und hat dann auf dem Display ganz viele blau und weiße Streifen. Also da gibt es dann auch noch mal eine Abweichung. Aber ich glaube, das ist es schon soweit von den Abweichungen. Die anderen sind entweder einfarbig oder haben diese eben beschriebene Variante, wo der Rand dann noch die andere Farbe hat. Ja, genau. Ja, gut. Also ist wahrscheinlich für jeden was dabei. Also,
was mir gerade noch auffällt, was ich hier gerade gelesen habe, ist das, was ich ganz witzig finde, ist, dass die Verpackung ein App-Clip enthalten würde, also App-Clip-Funktionalität zum Download dieses Watchfaces.
Ja, sehr gut. nutzt ja sonst keiner, machen sie es halt eben selber.
Genau, das finde ich ganz interessant. Man kann die aber auch irgendwie alle 22 von der Website laden, irgendwie, keine Ahnung, ist auch egal, aber
ja.
Ja.
Da kann man auch nur, natürlich nur das Watchface installieren und das Band nicht kaufen.
Ja, mal sehen. Aber
ja gut, also wer ein neues Band haben möchte, die sehen jetzt nicht so pompös protzig aus, dass man jetzt sagen kann, oh, guck mal, der hat ein schwarz-rot-goldenes Band an. Ne? Also so sieht es dann wieder nicht aus. Kann man sich wahrscheinlich mal shoppen, kann vielleicht auch sein anderes Lieblingsland mal shoppen. Ne? Also der schließt sich ja nicht aus. So, hatten wir einen Preis gesehen?
Ich weiß nicht. Doch, 49 Dollar.
49, also im Prinzip ein ganz normales Sportband. Okay. Ja, das lohnt sich ja im Prinzip. Kann man ja einfach mal ein neues kaufen, wer gerade Bedarf hat. Ja, gut, in diesem Sinne, also schöne Sache. Schaut euch das mal an. Können ja mal einen Link in die Shownotes machen. Ich glaube, auf der Webseite waren sie noch nicht. Ne? Vielleicht, vielleicht kommt das noch. Aber sie sind zumindest angekündigt worden. Stand denn da noch irgendwas von einem Veröffentlichungsdatum? Ich schau mal gerade. Nein,
nichts Genaues.
Nee, ne?
Also kein genauer Tag.
Hm.
Für was meinst du? Für die Bänder?
Für die Bänder.
Mhm. Nö, die kannst du schon buchen. Alles gut.
Sind die jetzt auf der Seite?
Schauen wir nee. Nochmal. Ich habe die nicht gewonnen. Okay.
Ja, Sascha, macht mal weiter, ich schau mal ganz schnell.
Ja, genau. Sie, also als nächstes.
Ja, sie sind auf der Seite.
Okay. Okay,
so.
Haben wir das auch geklärt, sehr gut.
Sind jetzt da. Mhm.
So, jetzt bin ich verrückt. Da. Apple arbeitet daran, die Gerüchteküche in China einzudämmen. Also die. Ja, da kommen ja auch einige Leaks her und da sind sie jetzt mehr dran. Also bei sich zu Hause, bitte?
Viele
ja, ja. Leaks. Also vor allem was Bilder angeht, natürlich von zukünftigen iPhones und sowas. Und die zu Hause können sie ja viel einfacher mal kontrollieren, aber da gehen jetzt wohl die Apple-Anwälte auch sehr stark vor. Ne? Und dieser, ich muss jetzt leider passt, war es der Kang, was ich gelesen habe, ein Bekannter, der hatte auch dann getwittert dazu, ne? Getwittert? Hat er getwittert? Irgendwer hatte was dazu gesagt und hatte dann.
Ja, aber einer davon, ich glaube, der Kang war es, ja. Mhm. Hatte dann irgendwie gesagt, dass, also ist alles nicht so super eindeutig geworden. Keiner hat irgendwie diesen Brief veröffentlicht, deswegen ist die Vermutung, dass sie ein Cease and Desist, also eine Abmahnung mit Unterlassungserklärung geschickt haben, wohlgemerkt in China. Ne? Also das scheint dann wohl alles auf chinesischem rechtlichen Grund zu laufen und interessant überhaupt, dass sie die ausmachen konnten. Ich hätte ja geschaut, dass man diesen Twitter-Account nicht rückverfolgen kann. Das müsste man halt eben dann ja.
Gut, wenn du aus China kommunizierst, wird das ja schwierig sein. Ne? Die überwachen schon ordentlich.
Ja, da hast du schon recht. Ne?
Also ich weiß nicht, ob die dann eine Anfrage an die chinesischen Behörden gestellt haben und sowas.
Ja, bestimmt.
Wenn, ja, ja. Und wenn, die wissen das schon.
Ja, also bei sowas versteht Apple ja keinen.
Du kannst ja Twitter gar nicht in China nutzen. Also es muss dann entweder ein ausländisches Handy sein oder...
Stimmt, da wurde auch von Weibo gesprochen.
Also da kommst du auf keinen Fall drauf.
Mhm. Ja, okay. Richtiger Punkt, Thorsten. Also da wurde auch von Weibo gesprochen. Also der Twitter-Account von Love to Dream, der scheint da nur ergänzend zu sein oder was. Aber die... beziehungsweise bei Love to Dream ist man sich nicht ganz sicher, ob der einer von den chinesischen Leakern wirklich ist. Der wurde ja nur so als optional auch noch erwähnt. Aber diese beiden, Kang und Duan Rui, lustigerweise hatten wir sie bisher namentlich noch nie irgendwo erwähnt. Aber das scheint dann doch wohl auch so ein Grüppchen von guten Leakern gewesen zu sein.
Scheinbar, manchmal
kriegt man ja gar nicht mit, dass die das dann letzten Endes als Quelle gewesen sind. Das ist leider immer wieder schwer in dieser Newsbranche, wo jeder voneinander abschreibt.
ja, das stimmt. Also ja, gut. Auf der einen Seite kann ich natürlich Apple sehr gut verstehen. Sie wollen das nicht, sie wollten das nie. Das ist ihnen schon immer ein Dorn im Auge. Und klar, dass sie da jetzt dann auch härter vorgehen. ein wirtschaftlicher Schaden, ja, weiß ich immer nicht so. Ja, auf der einen Seite denke ich mal schon, dass sie Schaden nehmen irgendwo, weil vielleicht dann schon Sachen verraten werden, Leute dann vielleicht sich doch anders entscheiden, irgendwie vorher was kaufen oder sowas. Oder warten und irgendwas nicht kaufen oder so in die Richtung. Aber so richtig weiß ich nicht. Also ja, die Konkurrenz kriegt natürlich auch früher mit, was du machst irgendwo, ne? Aber klar, dass sie das jetzt als Grund mit angeben, logisch, ne? Kann ich nachvollziehen. Sie wollen das ja auch unterbinden und für wirtschaftlichen Schaden dann persönlich zu haften, willst du nicht, also lässt es lieber. Aber gut, ich weiß jetzt nicht, ob man den beziffern könnte, diesen Schaden, der da entsteht. Also wenn ich jetzt sehe, es gibt ein iPhone, wo dann die Kamera sich ändert und die Notch kleiner wird, welcher Schaden ist denn da jetzt entstanden?
Ja gut, also ich sehe mich da so ein bisschen was gebierst, weil wer sind wir es denn, wenn wir nicht irgendwie ab und an mal über Gerüchte sprechen würden? wir lieben Gerüchte. Wir lieben euch alle. Ja. Auch die Leaker natürlich, sehr sogar. ohne so ein paar Leaks wäre das Ganze natürlich uninteressant, weil es gäbe einfach nur 3 Apple-Events im Jahr und man wüsste nichts. Ne? Das wäre auch arg langweilig.
Ja, genau. Also das wäre schon auch ein bisschen traurig.
Ne? So, und ich weiß nicht, ob Apple da letzten Endes nicht übertreibt. Ne? Denn das kann natürlich auch, wenn man das gezielt steuert, was ja in der Vergangenheit immer wieder angenommen worden ist, dass das auch gemacht worden ist, ne? Dass sie die Gerüchteküche in die richtige Richtung gesteuert haben, um Erwartungen zu schüren oder zu dämpfen, ne? Und solche Geschichten. Und letzten Endes sie können dann halt eben jetzt nicht jedes iPhone mit einem Feuerwerk von einer Präsentation dann da irgendwie hinbekommen. Aber das ist ja auch selten so, dass die iPhones jetzt irgendwie ein Feuerwerk von neuem Kram drin hätten. Ne? Also wenn sie jetzt dieses Jahr jetzt einfach wieder nur irgendwie neue, bessere Kameramodule und ein kleineres Notch und bisschen besseres Display und so, ein bisschen mehr Akku drin haben. Ja, ne? Interessant, aber was ist da jetzt bitte mit hier Industriespionage und so weiter rauszuholen? Gar nichts.
Ja, vor allen Dingen, die können das ja auch nicht unterbinden. Also da arbeiten so viele Menschen in China an den Sachen. Ja. Da wird es immer wieder Leaks geben, selbst wenn die jetzt die aktuellen Leaker finden und verstummen lassen. Kannst du nicht, und die Chinesen sind ja nicht dumm. Die wissen ja ganz genau, wenn die in der Fabrik arbeiten, dass sie die Apple-Produkte herstellen.
Ja, klar, natürlich. Ne,
also
die Frage,
die müssen halt da offiziell gegen vorgehen. Da ist halt, wenn Apple das nicht tut, das wäre schlecht.
Also das wird das eine sein, sie werden sie müssen. Und das andere ist aber, glaube ich, auch, wo das schon einen Effekt haben kann, die Leute ruhig zu kriegen. Du musst ja, das eine ist ja so ein Foto zu schießen, das andere ist jemand zu finden, der es veröffentlicht. Und wenn du derjenige bist, der es veröffentlicht und bist für den Schaden belangt, dann, weil Apple den nun mal jetzt beziffert und dich vor Gericht zehrt, dann du musst ja nur Angst genug streuen, dass die Leute sagen, nee, das ist ja nett, dass du mir das bringst, aber lass mal. Mhm. Na, so, das reicht ja schon. Und schon hast du keine Leaks mehr. Dann mag ja sein, dass einer das 20 Leuten erzählt, aber viel größer wird es ja dann nicht mehr. Ne?
Ja gut, aber dann postest du anonym, also dass die werden die Sachen eh nicht stopfen.
Ja, ist halt die Frage, ob du die Reichweite erzeugst, wie so jemand, den man kennt. Ne? Das ist ja, du musst ja dann immer Reichweite erzeugen, ansonsten hat es
ja
so
auch keinen Effekt. Guck dir mal den Love to Dream an, das ist ja definitiv ein anonymer Account. Also ich hätte noch nie gehört, dass da jemand wüsste, wer dahinter steckt. Und der wollte ja eigentlich auch schon in Ruhestand gegangen sein, wie wir alle wissen. Und der hat einige tolle Leaks durchgetwittert, die einfach nur Einzeiler waren, wo er halt eben immer geträumt hat, was sie übrigens auch untersagt haben. Träumen ist auch verboten.
Zu spekulieren, was kommt.
Also der Love to Dream, der sagte ja dann irgendwie immer so ein Sätzchen, was dann mit ich träume von oder sowas anfing.
Ja.
So, und dann in dem Sinne haben sie eben das Träumen.
Werden wir mal abwarten, ob so ein 9-to-5 oder so die Seite schließt.
Also, was ich gerade noch sagen wollte, ist, ich glaube, um das gerade noch abzuschließen, also das Veröffentlichen von Bildern, hattest du das eben schon gesagt, untersagen sie ihnen auch. Das mit den Bildern ist ja so eine Sache, die ist ja in der letzten Zeit schon bekannt gewesen, dass das Probleme macht. Ne? Wir haben ja, wenn wir über John Prosser Leaks zum Beispiel gesprochen haben, jetzt schon mehrfach gesagt, dass Prosser keine Bilder mehr veröffentlicht, sondern stattdessen genau. Renderings von jemandem machen lässt, damit die Originalfotos nicht rückvollziehbar sind. Da könnten ja Geoinformationen drin sein, da könnten im Hintergrund irgendwelche zuordnenbaren Informationen sein, die man dann irgendwie einer Fabrik oder sowas zuordnen kann. Und dann kann das sehr schnell gefährlich werden für Leute, die solche Leaks machen. Und das will natürlich auch jetzt dann in diesem Business keiner. Ne? Und in dem Sinne, ich gehe mal davon aus, der wird einfach nur aufgerüstet. Und, ne, und wenn die Leute halt eben alle keine Informationen mehr direkt mehr veröffentlichen, sondern halt eben Intermediatoren benutzen oder sonst irgendwas. Aber ich würde annehmen, dass das ebbt nicht ab. Das wird einfach nur quasi aufrüsten auf beiden Seiten. Wenn Apple jetzt anfängt, die Leute alle abzumahnen, dann werden die Leaker sich noch mehr anstrengen, halt eben nicht erkennbar zu sein. Ne? Und wenn das halt eben dann keine chinesischen Leute sind, weil sie jetzt wissen, dass China sie rausfinden kann, aber dann wird halt eben dann über entsprechende sichere Netzwerke dann kommuniziert mit Leuten, die außerhalb von China ihren Netzzugang haben, und mit denen kann man ja dann immer noch sowas verteilen. Ne?
So, beim letzten Mal wollte ich das auch raussuchen, habe das aber auf die Schnelle nicht gefunden. Das ist Ian Selbo. Das ist der Kollege, der für den John Prosser die Renderings macht. Auf Twitter könnt ihr den unter Renders by Ian finden.
Ah ja, okay, sehr schön. Ja, der ist ja dann für John da immer schön im Einsatz, macht sehr schöne Renderings. Aber das soll natürlich nur sinnwahrend sein. Das ist auch klar, aber in diesem Sinne sehr, sehr schöne Renderings immer. Gut, ja, also wie gesagt, muss man dann mal abwarten. Ich fände es ein bisschen schade, wenn es komplett abebben würde. Worüber sollten wir hier spekulieren? Das liebe lange Jahr drüber spekulieren, was im Herbst kommt.
Ja, so lange, bis wir die Abmahnung bekommen, ne?
Ja, gut, spekulieren, das ist so Pressefreiheit und sowas. Ne?
Da naja, gut, solange wir keine Informationen haben, ist das ja auch total genau. In die Luft geschmissen. Also ja. Da kann uns ja keiner was vorwerfen.
Nö, genau. Richtig. So, in diesem Sinne haben wir das abgehakt. Ein Problem, was wir mal einmal kurz erwähnen wollten. Und zwar, Apple hat seine Support-Seite aktualisiert. Es gab da ja schon eine Seite, wo sie davor gewarnt haben, verschiedene Apple-Produkte in der Nähe von medizinischen Geräten zu verwenden. Das wurde jetzt nach Kritik von verschiedenen Ärzteverbänden, glaube ich, wenn ich das richtig mitbekommen habe, wurde das nochmal aktualisiert. Apple wurde da an der Stelle ein bisschen was kritisiert, dass die MagSafe-Geschichten für das iPhone unglücklich wären in Richtung Herzschrittmacher. Das hat damit zu tun, dass wohl scheinbar dann manche Leute wohl dazu neigen, dass das Gerät ziemlich nah am Gesicht zu verwenden und letzten Endes dann der Herzschrittmacher dort dann entsprechend in der Nähe gestört werden kann. Da sitzt er dann entsprechend hier ein bisschen, also in der Brust, wenn man einen trägt, und letzten Endes muss man also nur das Gerät so ein bisschen runterhalten und schon ist man da in der Nähe. Ne? Sie haben da an der Stelle jetzt ihr Support-Dokument, wir werden das mal verlinken für die Leute, die sich das mal anschauen sollten. Da haben sie auch nochmal alles zusammengefasst, was übrigens bei Apple Magneten benutzt, also ergo alles, außer vielleicht Watchbänder.
Ist da nicht auch ein Magnet, wenn das einschnappt? Kleine,
aber ganz
klein. Diese kleinen.
Stimmt, manche Watchbänder, wie zum Beispiel das, was ich gerade anhabe, habe ich ganz vergessen, haben natürlich auch Magneten, genau.
Ja, nee, und natürlich der Puck zum Laden.
Ja, klar. Also wie gesagt, gefühlt alles Magneten. Sie führen mehr oder weniger alle Produkte auf und viele Zubehörsachen. Die hat ja, keine. Die Maus, ja. Nee, die hat, glaube ich, tatsächlich keinen.
Trackpad also, auch nicht und die Tastatur die Maus, auch nicht. Hm?
Die Maus könnte. Ja, beim Trackpad wäre ich wieder vorsichtig.
Stimmt, doch, da das ist Trackpad hat ja einen
Elektromotor
die,
drin.
Genau, die Taptic Engine drin. Ja, ja, aber die Tastatur nicht.
Gut, aber das ja.
Selbst der hat einen Magneten
hier. Ja, richtig. Genau.
Ja,
ja gut. Genau. Also, wie gesagt, also für die Leute, die sich das mal anschauen wollen, es gibt da jetzt diese Seite. Apple hat auf dieser Seite jetzt noch mal ein bisschen was präzisiert, was die Abstände angeht, die man einhalten soll. Hier wird empfohlen, mindestens 15 cm Sicherheitsabstand zu medizinischen Geräten zu halten. Also Herzschrittmacher, implantierte Defibrillatoren. Ich wusste, dass ich das versaue. Tut mir leid, Defis halt. Und natürlich auch anderweitige medizinische Geräte. Allgemein sollte man eigentlich immer medizinische Geräte möglichst in Ruhe lassen. Ne? Solange man nicht explizit weiß, dass die jetzt zum Beispiel dann unempfindlich gegen sowas sind. Also wenn man jetzt irgendwie eben in einem Krankenhaus mit entsprechenden anderen medizinischen Geräten, die um Leute aufgebaut sind, umgehen muss oder so, dann würde ich jetzt auch nicht unbedingt mein iPhone mit MagSafe oben drauf legen oder so. Ne? So, also an der Stelle im Zweifelsfall immer vorsichtig sein und wie gesagt, 15 cm Sicherheitsabstand empfiehlt Apple hier, 30 cm, wenn schnurlos geladen wird. So, das ist, nehme ich mal an, eine Sicherheitsmaßnahme. Da entsteht ja dann ein magnetisches Feld. Das scheint nicht sauber einzuschätzen zu sein. Diese 30 cm kommen mir jetzt als Techniker sehr weit vor. Das ist ja schon viel. Da
wird ja auch Sicherheit drin sein, ne?
Ja, genau. Also das wird einfach nur eine Vorsorgemaßnahme sein.
Fakt ist, wenn man lädt oder allgemein, wenn man in so einem Krankenhaus ist, vielleicht nicht gerade das iPhone mit dem MagSafe-Lader bei der Schwiegermutter auf die Beatmungsmaschine legen. Das ist vielleicht keine gute Idee. Außer es sollte Absicht sein, aber davon rate ich ab. Ganz eindeutig, aber ja. Wie gesagt, keine Idee.
und wenn man entsprechend implantierte Geräte hat, natürlich sowieso immer Vorsicht. Da sollte ich, also im Zweifelsfall würde ich auch drüber nachdenken, ob ich dann wirklich diese Geräte kaufen will, wenn das so gefährlich ist für den Use Case dann, wenn ich jetzt irgendwie das, ne, dann nur ein bisschen was runterhalten muss und dann schon mein Defi abschalten kann damit, weil die dann auch noch irgendwie magnetisch getriggert werden können. Da habe ich gelesen, da gibt es wohl manche ältere Modelle, die da einfach nur mit einem Magneten von außen irgendwie kontrolliert werden können. Das ist natürlich dumm, wenn man da mit einem beliebigen Magneten zufällig drüber
schon,
gehen kann.
Schon und schlecht, wenn du deinen Herzschrittmacher mit deinem MagSafe ausschaltest, ja.
Ja, genau. So, also in dem Sinne kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das jetzt bei modernen Geräten der Fall ist. Aber ich bin ja auch kein Fachmann. Ja? Deswegen genau dasselbe wie Apple, ne? Im Zweifelsfall lieber Sicherheitsabstand. Dann sollte das Ganze klar gehen. Gut.
Ja, ansonsten fragen sich scheinbar einige, warum das Scrubbing auf dem Apple TV, also das Neue, wo man quasi dieses Clickwheel mehr oder weniger hat, ne? Nicht überall funktioniert. Und es ist wie anzunehmen, also mich hat es jetzt nicht überrascht, mir war relativ klar, warum.
Warum nur?
Weil manche nicht den Standard-Apple-Player verwenden, wo Apple das natürlich eingebaut hat. Und auch hier möchte ich als Entwickler nochmal darauf hinweisen, Standard-UI hilft bei sehr, 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 sehr vielem, weil man immer sehr, 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 sehr viel geschenkt bekommt. Man kann immer alles selber bauen, aber naja, meistens, wenn man es selber macht, wird es nicht so gut wie von den Apple-Entwicklern. Ich gebe zu, es gibt auch ein paar echt beschissene UI-Elemente, das tut es nicht. Aber gerade den Videoplayer, jetzt muss ich zugeben, den auf tvOS bin ich jetzt nicht so krass bewandert, habe ich noch nicht so oft ausprobiert. Aber zumindest den auf iOS kann man auch echt customizen mittlerweile, ne? Also da kann man auch Sachen umstellen und noch ein Overlay drauf machen und sowas. Also dass es eigentlich reicht, noch Dinge zusätzlich anzuzeigen.
Genau. Um das vielleicht gerade noch einmal so andersrum zu erklären. Also es gibt hier als Programmierschnittstelle quasi einen Videoplayer von Apple, den man direkt verwenden kann. Ja, und dann so ein bisschen anpassen, was Sascha gerade schon gesagt hatte. Und letzten Endes kann man, dann, wenn man ein Video wiedergeben möchte, halt eben einfach Apples Player benutzen. Da kann man viel einstellen und visuell anders machen und so, aber so ein paar Sachen bleiben natürlich immer so, wie Apple das möchte. Aber das hat natürlich auch den Vorteil, wie in diesem Fall hier auch, dass man alles geschenkt bekommt, was neu ist.
Genau.
Ja?
Das, so. Das ist nämlich immer so der Punkt. Ne? Du kriegst das halt gratis dabei. Derjenige muss nur sein Apple TV updaten oder den neuen halt kaufen, in dem Falle. Und beziehungsweise es reicht auch, wenn du für den alten die neue Fernbedienung kaufst. Und dann hat er das mit dabei, ohne dass du noch ein Update bringen musst. Das ist schon sehr von Vorteil. Ich verstehe auch immer nicht diesen Zwang, mal alles da selber zu machen, wenn es doch schon was Gutes gibt.
Ja, das ist leider dann so ein Thema, wo es schon immer wieder unter den Entwicklern Diskussionen drüber gab, die auf der einen Seite hat man dann Anforderungen, dass halt eben der Player genauso wie von dem Designer designt aussehen soll und das tut halt eben dann der Apple Player nicht und dann geht man hin und baut etwas Custom. Da gibt es dann nochmal eine Schnittstelle, die aufwendiger ist bei Apple, die man dann selber verwenden kann, um dann selber einen Player zu bauen. Das ist viel mehr Aufwand. Oder man verwendet mittlerweile natürlich auch Third-Party-Player. Und die haben halt eben dann eben nicht diese ganzen Convenience-Geschichten von Apple drin, die in den Player eingebaut ist. Und dann hat man diese Diskrepanz. So. Also das lässt sich erklären. Aber ist meistens der Engstirnigkeit von irgendjemandem im Entwicklungsprozess von dieser Anwendung zumindest anzukreiden.
Ne? Denn also ich denke mal, bei HBO war es wahrscheinlich eine Anforderung. Die wollen ja genau sehen, wann der User wie abspringt oder wie er sein Fernsehverhalten hat. Und bei Apple wirst du ja dann nicht an die ganzen Daten kommen. Das heißt, wenn du Tracking machen möchtest,
auch doch.
Dann musst du eventuell die Sachen selber bauen, damit du alles tracken kannst.
Und nee,
vielleicht ist das ein Thema, das bei
HBO das ist nicht der Grund.
Eine Anforderung war.
Nee, sorry, aber das kann ich garantiert sagen, weil mit dem existierenden Player hat man genügend Möglichkeiten zu tracken, was man tracken möchte. Also das hat damit nichts zu tun, da sind genügend Möglichkeiten, um Callbacks zu bekommen und Sachen zu machen. Deswegen, wie gesagt, ne, der Apple Player ist eigentlich fähig genug. Es geht nur darum, dass verschiedenste Details nicht anzupassen sind, wie zum Beispiel die Scrubbing Line, ne, also die eigentliche Linie, wo man dann den Fortschritt sehen und anfassen kann und sowas. Die lassen sich halt eben nicht ändern.
Ich frage mich ja immer, wer entscheidet sowas? Ne? Ich denke jetzt ganz gruselig an die YouTube-App. Die eine Katastrophe ist beim Scrubben. Ne? Das funktioniert total schlecht und ist total mies. Die ist super schlecht zu bedienen, die neue. Ne? Irgendwann gab es ja mal eine viel bessere, aber da haben sie das ja wieder auf ihr einheitliches Design gemacht und seitdem ist das alles Grütze. Super ärgerlich und das verstehe ich halt nicht. Ich finde das halt klar, da wird nicht für den Kunden entwickelt, das ist mir auch klar. Ne, da wird auch nicht darüber nachgedacht. Aber jetzt hast du sowas wie bei, ich sag jetzt mal, in dem Fall ist es Disney Plus oder HBO Max, wo HBO Max das jetzt noch zurückgezogen hat, siehe da. Und aber wo ich mir so denke, wenn ich mir den Disney Player angucke, jetzt habe ich schon länger keinen Disney Plus mehr, aber der sieht mir auch ziemlich Standard aus. Zumindest damals, wo ich noch geguckt habe. Da haben die jetzt nicht viel Custom-Kram gemacht. Ne? Und dann verstehe ich nicht, warum mache ich mir überhaupt den Aufwand, wenn das Ding sowieso untergleich aussieht. Das ist total Banane. Also das kann ja, was soll der Käse, ne? Das, hab ich kein Verständnis für. Also da muss ja irgendeine grundlegend total schlechte und falsche Entscheidung getroffen worden sein.
Ja, das ist ja leider an vielen Stellen der Fall. Ich meine, Amazon Prime hätte auch keinen nativen Player drin. Das ist so das, wo es mir aufgefallen ist, dass ich nicht scrubben konnte.
Kann gut sein, ja.
Die YouTube haben natürlich klappt auf keinen Fall. Disney Plus, muss ich sagen, habe ich jetzt auf dem neuen Apple TV tatsächlich nicht aktiv ausprobiert. Müsste ich Töchterchen mal fragen. ja gut, HBO Max haben wir hier nicht. Ne? Aber das ist halt eben leider auch einfach so ein klassisches Ding. Was ich noch sagen wollte ist, es gibt halt eben bei dem Apple Player immer noch so viele kleine Finessen, die ganzen Custom Player dann nicht haben. Ne? Mein absolutes Lieblingsbeispiel ist ja dieses hochziehen, um die Präzision zu ändern. Ne? Wenn ich also jetzt bei iOS, genau. Ne, wenn ich bei iOS jetzt direkt auf dieser Timeline mit dem Punkt hin und her schiebe, dann ist das halt eben relativ ungenau, wenn das jetzt ein langes Video ist. Ne, wenn ich da ein 4-Stunden-Video habe und ich schrubb da so ein kleines bisschen was mit dem Finger rum, dann bin ich direkt eine halbe Stunde weiter. Logisch, weil das sind ja gar nicht so viele Pixel, mit denen ich das differenzieren könnte. Ne? Und dann kann ich dann bei dem iOS-Player halt eben den Punkt anfassen, dann so nach oben ziehen und damit dann, desto weiter ich hochgehe, die Präzision dann letzten Endes, also mit hoch und runter gehen, die Präzision einstellen. Das heißt also, wenn ich nur ein bisschen hochziehe, wohlgemerkt mit gedrücktem Finger, ne, dann wird es etwas feiner und wenn ich noch weiter hochgehe, wird es viel feiner. Das heißt also, ich kann erst grob anspringen und dann hochgehen und immer feiner werden, bis ich die Stelle gefunden habe, wo ich hin will, dann loslassen und er springt das an. Großartige Erfindung. Ja, ist vor zig Jahren mal eingebaut worden. Wissen wahrscheinlich viele Leute gar nicht, aber ja, das ist so großartig.
Ich vermute auch, dass viele das gar nicht kennen. Ja. Ja. Aber wie gesagt, er hat schon so viele Dinge. Ich will gar nicht jetzt mal an Accessibility denken, viel interessanter wird. Mhm. Aber es ist immer so eine Frage, wo ich mir so denke, warum sich selbst noch dreimal mehr Arbeit machen, wenn man noch ein gutes, also in dem Falle wirklich ein gutes Teil hat. Ja, der ist optisch nicht der schönste, das gebe ich auch zu, ne? Aber gut.
Also diese Stilblüten, die dann die Custom-Player dann oft machen, da denke ich mir dann, das hättet ihr euch auch sparen können.
Das wollte ich nicht damit sagen. Die Custom-Player sind nicht schöner, um Gottes Willen. Die sind auch teilweise, das ist ja teilweise eine Auswucherung an Design, wo du denkst, oh Gott, also denk mal an den YouTube-Player, ne? Da denkst du ja, packst du ja einen Kopf und denkst, was soll das denn? Und an Webplayer will ich jetzt überhaupt nicht denken, ne? Was es da für Schweinereien gibt bei so Webplayern. Da wird es ja ganz ekelhaft,
nicht mehr
gesagt. Und, aber ist wie es ist. Also falls ihr euch wundert, dass das Scrubben nicht geht, das liegt dann leider an den Apps. Ich bezweifle aber ehrlich gesagt, dass das ein Grund sein wird, für die Apps jetzt den Nativen zu nehmen.
Ja, also im Grunde aus persönlicher Erfahrung mit solchen Entwicklungsteams zu sprechen, ist anzunehmen, dass da nichts passieren wird, wenn nicht massiv Beschwerden kommen. Weil letzten Endes die Entwickler bzw. die Verantwortlichen von diesen Apps halt eben schon das Entwicklungsteam dazu gebracht haben, diesen Custom Player einzubauen. Und das bedeutete ja schon, dass da entweder drüber gesprochen worden und das dann entschieden worden ist oder halt eben Bedenken gar nicht geäußert worden sind. Beides ist immer ein bisschen was grenzwertig, wenn man bedenkt, dass das alles Fachleute sein sollten auf ihrem Gebiet. Ja, sollten. Und in diesem Sinne kann und darf man dann immer hinterfragen, was dann da für Leute gerade diese Entscheidung getroffen haben. Ja, gut. Aber ne, also wenn das irgendwo ist, wo euch das stört, lasst mal ein Ein-Sterne-Review da. Das ist oft tatsächlich das Einzige, was funktioniert, wo man die Leute mit erreichen kann. Dann, wenn sich das genug angesammelt hat, dann wird dann irgendjemand ankommen und sagen, warum haben wir eigentlich die ganzen Ein-Sterne-Reviews? Und dann so, hä? Ne? Und dann mal angucken und dann passiert da tatsächlich mal was. Also ruhig mal eure Kraft als Nutzer hier letzten Endes einsetzen. Also bei manchen Firmen funktioniert das nicht. Ja, es gibt so legendär beratungsresistente Firmen wie Sky. Wäre eigentlich Saschas Aufgabe gewesen. Aber
ich sag da nichts mehr zu.
Ja, genau. Ne? Also grundsätzlich, wenn ihr im App Store entsprechend schlecht bewertete Apps seht und das ist lange und durchgesetzt, dann wisst ihr, da reagiert keiner drauf. Dann ist es wahrscheinlich relativ hoffnungslos. Gut. Aber es gibt auch verschiedene andere, wo es dann funktioniert. Zumindest habe ich das selber schon erlebt. Gut, ja, so viel dazu. Dann wisst ihr zumindest, warum das manchmal nicht funktioniert. So, dann kommen wir zur Gerüchteküche, die dieses Mal wie angekündigt sehr knapp ist, nämlich nur ein Gerücht. Und das ist sogar ein sehr unspezifisches Gerücht. Ich habe das trotzdem mal reingenommen, damit ich überhaupt mal eins habe. So, und zwar hier Mark Gurman berichtet ja bei Bloomberg, hat angesprochen, dass Apple wohl über größere iPads nachdenkt. Punkt. Das ist eigentlich schon das Gerücht. Ja, hätte ich jetzt auch angenommen, oder? Wenn ich mal so drüber nachdenke, dass Apple auch immer die Größen von den Geräten evaluieren wird, oder?
Ja gut, drüber nachdenken bestimmt. Die Frage ist, wie sinnig? Also, ich weiß jetzt nicht. Also klar, wir alle sind 16 Zoll MacBook Pro bzw. 15 Zoll MacBook Pro Nutzer in der Regel. Und wissen selber, das ist schon ein Format, wo du sagst, boah, aber ewig durch die Gegend schleppen willst du das ja auch nicht. Also jetzt nicht das super hyper portable Ding, ne? Also da kommt ja dann doch eher so ein MacBook Air deutlich leichter und komfortabler zum Mitnehmen weg, muss man ja ganz klar sagen. Und das ist ja beim iPad, finde ich ähnlich. Also das iPad nehme ich ja gerade, weil es schön portabel ist. Also so ein 12,9 Zoll ist ja schon ein Brecher. Wo ich dann schon sage, ja, also klein Rucksack macht das dann keine Rolle mehr, ne? Und wenn ich jetzt mal raus auf die Wiese gehe oder wandern und ich nehme es mit, das hat auch alles kein Problem mehr. Aber wenn du die Dinger jetzt skalierst und größer machst, ich denke, dann kommst du auch an eine Grenze, wo man dann sagt, naja, so langsam.
Ja. Also ich hatte schon bei dem ersten iPad Pro 12,9 Zoll, habe ich ja schon wirklich gedacht, mein Gott, ist das groß. Das willst du doch nicht mitnehmen. Ich habe jetzt auch das 12.9er, aber den Nachfolger, das mittlerweile ist es okay. Also passt echt super und ich könnte mir sogar ein größeres System vorstellen, aber dann fehlt natürlich die Mobilität. Also ja, dann ist mir das zu groß. Aber ich glaube es schon, dass es Leute gibt, die unterwegs Videobearbeitung oder so machen möchten oder ein größeres Display haben wollen und dann auch ein größeres iPad kaufen, aber
aber ist das dann noch realistisch, wirklich noch größere mit sich rumzutragen? Ja, dann wird
Mobilität schwierig, ne?
Ja, aber wenn du ein nicht mobiles iPad hast, kaufst du dann nicht besser lieber ein Mac mit einem externen Monitor?
Dann bist du wieder in der Riege, vor allen Dingen, weil auch die Software halt abgespeckt ist im Gegensatz zu einem Mac. Genau,
das wollte ich auch gerade sagen. Also gerade ja, das kommt ja, auf dem Mac kann ich ja mit dem großen Monitor viel mehr anfangen, ne? Weil ich einfach mehr Windows habe, also Windows-Fenster habe und sowas und die positionieren kann. Aber was bringt mir das jetzt? Also jetzt um 12,9. Ja, wenn es jetzt größer ist, du hast zwei Safari-Fenster nebeneinander, hast du dann noch ein bisschen mehr Platz. Ja, ja, hin und her. Aber ist der Nutzen jetzt bei momentaner Software wirklich so groß? Zukunftssoftware, die vielleicht ja mal was kann, wird nicht kommen. Ja, dann sieht diese Welt vielleicht anders aus, aber ganz ehrlich, mit dem momentanen iPadOS hätte ich da keinen Vorteil. Also jeder, der mal auf dem 27-Zoll-Screen auf seinem Mac diesen Fullscreen von Apps ausprobiert hat und da mal zwei nebeneinander gelegt hat, ist ja quasi dann wie auf dem iPad die Funktion, ne? Das ganz vergessen, brauchst du nicht.
Ja. Also das ist ja, auf meinem 11 Zoll geht das noch ganz angenehm, aber auf dem 12,9 Zoll ist das definitiv dann lächerlich, dass du da nur zwei Sachen nebeneinander schieben kannst. Und dann noch größer funktioniert halt eben dann einfach nicht so. Und dann stellt sich weiterhin die Frage, die wir jetzt schon wiederholt angesprochen haben dieses Jahr, was ist das Konzept für die Zukunft an dieser Stelle von Apple, ne? Erweitern sie dann wieder mit Universal-Kram hier dann einfach nur den Mac, wenn du irgendwie am Arbeitsplatz sitzen willst, oder wollen sie da einen vollwertigen Arbeitsplatzrechner draus machen, aus den iPads?
Genau, das wäre, wie gesagt, ab da ist so ein iPad ja auch viel, viel interessanter, ne? Überhaupt gar keine Frage. Dann ist auch so ein sauteures Keyboard interessanter, diese 400-Euro-Keyboards, wo du die dran stecken kannst, ne? Und sowas. Ab da wird ja alles viel, viel interessanter. Ne? Wenn du sagst, so hier, ich gehe an jeden Arbeitsplatz, zwei Monitore, Thunderbolt 4, habe dann meine Tastatur, vielleicht daneben noch eine Maus, aber ich kann überall hin, ne? Und das ist das Ganze ja viel, viel cooler.
Tja.
Aber haben wir jetzt schon 100 Mal diskutiert.
Gut. Aber für mich ist und bleibt das ein seltsames Konzept. Ich finde die Clamshell-Notebooks auch immer noch das Beste von seit geschnitten Brot an der Stelle. Also ich finde, die Tastatur nicht dabei zu haben, ist schon ein Verlust. Gerade als deswegen, jetzt jemand, der viel schreibt.
Deswegen meine ich ja, dieses Case, wo du die Tastatur mit dran klappst, aber dann hast du ja quasi wieder so ein MacBook, ne?
Ja, und aber das labbert und klappert ja auch immer in der Gegend rum. Ich benutze das ja auch bei dem iPad. Und ne, also dieses flexible Case, nicht das harte. Ne? Und wenn ich jetzt das harte, naja, dann kann ich auch direkt das MacBook nehmen.
Das meine ist, ich, wenn du dieses teure Magic Keyboard Ding hast, dann, dann kannst du quasi auch das MacBook kaufen. Deswegen, also ich weiß auch nicht so genau, wo sie damit hinrennen wollen. Ja. Aber wir werden es irgendwann vielleicht mal erfahren.
Ja. Vor allen Dingen ist das ja in der Kombination auch noch teurer. Wenn man sich jetzt ein gut ausgestattetes iPad Pro plus dann das Magic Keyboard holt, da hat man ja dann oft den Preis von dem, also von dem MacBook Air locker ne, drin. Und dann geht man schon in Richtung MacBook Pros. Ja, und da muss man dann erstmal dann wirklich die Nutzbarkeit nach oben bekommen, dass die Leute das wirklich kaufen wollen. Das haben wir ja auch schon gesagt. Ich kaufe kein Pro mehr, solange dann nicht was an der Software passiert. Warum? Ja, das MacBook Pro hier mit dem M1 ist großartig. Ich mit dem iPad kann ich nicht alles machen. Ich gehe doch nicht hin und kaufe jetzt ein Pro.
Ja, was will ich damit? Das ist auch meine Schwierigkeit. Also ich liebe ja mein iPad Pro eigentlich. Ne? Bin auch ein großer Fan davon. Aber man kann halt einfach so wenig machen und das ist so brutal teuer, dass man, wie gesagt, ich habe jetzt gerade mal eins zusammengeklickt, jetzt weiß ich allerdings gerade nicht mehr, ob ich, ich habe sogar nur Wi-Fi genommen auf 512 GB dann mal, es waren 1.500 €, ja, dafür kriege ich auch ein M1 MacBook Pro und damit kann ich dreimal mehr machen. Mhm. Weißt du, da fällt die Entscheidung einfach leicht, ne? So, das ist auch nicht so schwer und so, vor allem, da war ja noch keine Tastatur dabei. Das ist, also wenn du die Tastatur dabei nimmst, bist du ja bei fast 2.000 €. Ja. Ne? So, dafür kriege ich wahrscheinlich schon 16 Zoll MacBook Pro am Ende. Ne? Für ein bisschen mehr von mir aus noch. Ne? Aber wo ich, und das steht für mich nicht im Verhältnis. Also dafür hat das iPad so krass portabel, finde ich, ist es dann auch nicht, wenn du das 12,9er nimmst. Ne? Dann kannst du halt auch das 13 Zoll MacBook Pro nehmen mit M1. Und das kann ja dann 10-mal mehr. Und ja, also wie gesagt, 100-mal diskutiert, ich verstehe es einfach nicht. Also für mich, so sehr ich auch gern ein neues iPad Pro hätte, ich sehe es nicht ein, mir das jetzt zu kaufen, weil, also wenn meins kaputt geht, vielleicht, aber wenn ich gar keins mehr hätte, wäre schon blöd. Aber ansonsten, nö. Schön, dass das ein M1 hat, brauche ich aber nicht da drin.
Ja, genau, richtig.
Aber gut, wo wir schon so schön bei der Software sind mit dem, mit dem Renten, wobei wir jetzt bei dem Teil nicht renten wollen, weil eigentlich alles gut, geht es um iOS 15 Beta 2 und damit auch natürlich um iPadOS 15 Beta 2. Das ist ja auch, wenn sie es anders nennen, quasi
immer noch. Ich nenne das immer noch iOS, wenn ich das allgemein.
Ja, es nenne. Ist ja auch im Grunde immer noch dasselbe ja iPadOS, dasselbe. Nur mehr Features freigeschaltet, das ist alles. Genau. Oder iOS kriegt die einfach später freigeschaltet, so wie Drag and Drop.
Richtig.
Das kann man auch so sehen. Muss man mal
zweimal als Features verkaufen. Yay.
Genau. Ja, genau wie die Widgets. Da war es aber genau andersrum. Da hat es das iPad später gekriegt. Also, genau. Und übrigens, hier, guter Leaker bin ich. Ne? Ich habe es gewusst. Ich wusste vorher, was iOS 15 bringt. Das, ohne, ja, dass
warst,
mir, ganz
gut
ohne
dabei.
Dass mir ein Vogel das gezwitschert hat. Also bevor Apple jetzt hier anfängt zu suchen, wer es war, kleiner Tipp, es war der Hansi, der hat es mir erzählt. der musste jetzt.
Schön.
So, sehr gut. Zurück zu iOS 15 Beta 2. Screensharing in FaceTime geht jetzt. Wir haben es ausprobiert, Daniel und ich.
Yay.
Sogar recht einfach, am Anfang mit Schwierigkeiten. Warum waren die nochmal? Ach genau, du hast auf deinem Mac angenommen, ne? Und da ging das noch nicht.
Doch, doch, doch. Das Annehmen, das ging. Also, es war nur irgendwie ein komischer Bug, dass. Ich weiß nicht, irgendwas mit. Es schaltet dann nach auf Group FaceTime um, wenn du das einschaltest.
Ja, gut, den hast du ja.
Wir hatten miteinander gesprochen und ab dem Moment, wo du das Screensharing eingeschaltet hast, schaltet das auf Group FaceTime, also auf die rechteckigen Kacheln. Das sieht man halt eben. Und dann in dem Moment tauchte dann ein Anrufen-Button auf deiner Kachel auf und ich habe dann erst annehmen gelesen und dachte, ich muss das annehmen, habe da drauf geklickt und dann warst du weg. Das war im Nachhinein, habe ich nochmal drüber nachgedacht, das Problem gewesen. Also irgendwas stimmt da mit dem UI noch nicht. Das ist wahrscheinlich fälschlich da jetzt eingeblendet in dem Moment. So, dann habe ich die Finger davon gelassen. Sascha macht einfach Sharing an, dann kommt das. So, ne? Also
genau, man muss dann selber FaceTime zumachen, damit die Leute richtig was sehen, sonst ist da nur alles ausgeblurrt bei denen.
Genau. Das ist wahrscheinlich auch noch nicht fertig, weil das ist ja gerade erst eingepflegt worden. Ich nehme mal an, da wird noch ein Hinweis eingeblendet werden oder sowas.
Ich denke auch, ja.
Sie wollen natürlich nicht diese Rückkopplung, die man so legendär immer sehen kann, wenn man sich selber zeigt.
Genau, finde ich auch eine gute Sache. Vor allem hat man dann denjenigen, mit dem man telefoniert, unten so im Picture-in-Picture noch im Screen. Aber er sieht sich selber nicht. Das wird rausgenommen. Der sieht deinen vollen Homescreen.
Ja, das finde ich auch ein bisschen irritierend, dass man sich selber nicht mehr sieht, weil das ist für mich immer so ein bisschen was, so ein Indikator, funktioniert das gerade mit der Übertragung oder so.
Gut, das stimmt. Aber gut, am iPhone wird das schon schwierig. Wenn du deinen Gegenüber sehen willst und dich selber, dann hast du gar kein Homescreen mehr. Du hast mich schon genervt mit der viereckigen Bubble da unten, weil du immer da saßt, wo ich eigentlich hin wollte. Und das, also, dich habe ich dann, man kann ihn dann aus dem Bild schieben, ne? Das dann und so, das ist kein Problem. Aber ja, auf jeden Fall, es funktioniert ganz einfach, relativ großartig schon für die zweite Beta, finde ich.
Und genau. Übrigens sieht man den anderen nicht, ne? Haben wir das gerade gesagt? Also, ne, man sieht also den gemirrorten Screen, aber man sieht nicht sich selber eingeblendet als Picture in Picture.
Ja, genau, das meinte ich eben, genau. Ja. Also das nehmen sie raus, das ist nicht diese Rückkopplung von einem sich selbst und so. Und das, wie gesagt, finde ich eine gute Sache. Ne?
Ja, haben sie gut gemacht. Ja. Also zumindest der Ansatz jetzt, ich nehme mal an, das wird noch gerade gezogen. Ist ja gerade ganz frisch gekommen.
Für Stück zweite Beta, erst, also für das Ding sogar die erste Beta, von daher, also für die Funktion. Zwischen Mac und iOS haben wir es noch nicht ausprobiert, werden wir aber machen, weil kommen wir gleich zu, ist die Beta später gekommen. Werden wir nachreichen, wie gut das da schon funktioniert.
Richtig.
Ja, ansonsten auch interessant, die iPhone-Hotspots können jetzt, also wenn man mit dem iPhone einen persönlichen Hotspot erzeugt, wird jetzt WPA3 unterstützt als Verschlüsselung.
Ja, endlich könnte man sagen, weil iOS konnte das ja jetzt schon seit 2 Jahren. aber das sind dann manchmal so Sachen, da muss dann sich irgendein Entwickler hinsetzen und das scheinbar irgendwo hardcodiert ändern.
Ja, gefühlt das haben sie schon, jetzt
gemacht. Ja, in dem Sinne, WPA3-Unterstützung jetzt da drin und mehr gibt es da nicht so zu sagen. Ist natürlich schön, weil ich benutze das auch sehr regelmäßig und viel mit den Hotspots und das ist natürlich eine tolle Sache. In dem Sinne wäre das natürlich auch gut, wenn das technisch auf dem aktuellen Stand ist. Gut, Safari hat auch ein paar Neuerungen bekommen. Sie arbeiten also auch dort noch dran, auch wenn sich jetzt am Wesentlichen nichts geändert hat. Aber als erstes mal, the Reload Button is back.
Ich habe das gar nicht gemerkt, echt?
Ja, also interessanterweise. Ich hatte ja darüber geschimpft, dass mir der Reload-Button fehlt. Ne? Also vor 2 Folgen oder so hatten wir darüber gesprochen. Und Sascha hatte dann rausgefunden, dass es halt eben Pull-to-Refresh gibt. Und ich hatte das gar nicht entdeckt. Ne? Also die Discoverability, die war halt eben für mich nicht da, weil bei Webseiten ich es nicht gewohnt bin, dass ich die Webseite runterziehe, um zu refreshen, sondern halt eben einfach oben ein Icon drücke. Und ich hatte mich halt eben dann darüber beschwert, dass ich jetzt 2-mal klicken muss, wenn ich keine Tastatur dran habe. Und also das Punkt-Punkt-Punkt-Menü auf das Neue und dann dort auf Reload drücken. Und das fand ich auch ein bisschen schade, weil Reload ist halt eben der meistgenutzte Button bei mir. Und ich finde das auch immer noch ein bisschen grenzwertig, denn Sascha, ich habe das ein bisschen aktiv ausprobiert mit dem Pull-to-Refresh. Das klappt nicht immer. Ich glaube, wenn da JavaScript-Hooks drauf sind, dann klappt das nicht mehr. Also auf manchen Seiten geht's, auf anderen gar nicht.
Echt? Also ich habe das jetzt so oft schon ausprobiert. Ich habe mich schon so daran gewöhnt. Ich benutze das nur noch. Und ich habe jetzt gerade hier so eine Seite offen, eine interessante. Habe ich gerade Schuhe gekauft. Mache jetzt hier aber keine Werbung. Aber wenn ich jetzt, das ist jetzt der Vorführeffekt, ne? Wenn ich hier jetzt ziehe, ne, dann zum Beispiel refresht der erstmal nicht. Ne? Ja. Aber wenn ich jetzt weiter runtergehe, dann kommt der. Muss nur so weiterziehen. Also da klappt das jetzt eigentlich ganz gut. Aber das war jetzt die einzige erste, wo es ein bisschen buggy ist. Also wie gesagt, ich finde es Pull-Through-Fish großartig.
Ja, gut, okay. Aber prinzipiell bleibt es ja dabei. Da hatten wir ja damals auch drüber gesprochen. Also Discoverability ist halt eben ein bisschen schwer an der Stelle. Und ich benutze das halt eben so oft. Ich hätte auch einfach gerne einen Button da. So. Und lange Rede, kurzer Sinn, das scheinen wohl viele Leute so gesehen zu haben, denn Apple hat den Refresh-Button jetzt kompliziert wieder eingebaut, denn man kriegt ihn nur auf dem iPad, wenn man mit Maus und oder Trackpad on Mouse over oben über die URL-Zeile geht. Mhm. Das ist ein bisschen irritierend, aber in diesem Modus hast du halt eben dann genau den Fakt, dass du jetzt halt eben dann zweimal klicken müsstest. So, und dann blendet sich dann jetzt links von dem Punkt-Punkt-Punkt-Menü dann dieser Reload-Indicator dann ein und verschwindet aber dann auch sofort wieder, wenn du dann ein bisschen weggehst. Und ja, beim Mac ist es genauso. Ne? Also wenn ich da hochgehe, dann taucht der auf. Wenn ich runterrutsche, dann verschwindet der Reload wieder und das Punkt-Punkt-Punkt-Menü bleibt stehen. Finde ich auch immer noch irritierend. Warum verschwindet der eine und der andere nicht? Ne? Und das sieht mir alles noch weiterhin Work in Progress aus, aber ich wollte zumindest mal berichten, dass sich da was zu tun scheint. Vielleicht wird das nicht das Ende sein, was wir jetzt gerade sehen, aber sie sind zumindest dran am Arbeiten.
Ich wollte auch noch gerade was berichten, das ist mir letztens aufgefallen. Keine Ahnung, vielleicht habt ihr das schon entdeckt im Safari. Aber wenn man jetzt hier die Seite offen hat, dann hat man hier unten manchmal die Leiste, ne? Wenn man jetzt runtergescrollt hat. Und die kann man natürlich hin und her schieben, ne? Das kennen wir ja schon. Mhm. Und das, was ich aber noch nicht wusste, was total großartig ist, du kannst sie auch hochziehen und bist dann hier in der Ansicht von all deinen Sachen. Das wusste ich noch nicht. Ich habe immer auf diesen blöden Button gedrückt und hat mich total genervt. Und jetzt das quasi wieder Home-Indicator für in der App. Großartig. Finde es total toll. Benutze ich seitdem stets und ständig.
Interessanterweise habe ich das durch Zufall gefunden, weil ich mich gefragt habe, wo diese Ansicht hin ist. Die benutze ich nämlich manchmal.
Ja, die ist ja unten rechts auch auf dem Button. Deswegen. Mhm. Und irgendwie durch Zufall letztens habe ich daran gezogen, denke, hö. Und das ist großartig. Ganz tolles Feature. Also ich mag den neuen Safari lieben gern.
Ja, aber wo du das gerade gesagt hattest, nochmal zu betonen, den Reload-Indicator gibt es auf dem iPhone nicht, also auf der URL-Leiste, die unten ist, nicht. So, also ist, wie gesagt, ich vermute, es bleibt Work in Progress. So, eine weitere Geschichte noch, wo sie noch dran zu arbeiten scheinen, ist Drag-and-Drop-Support. Denn wenn man jetzt auf dem iPad eine URL anfasst und gedrückt hält, dann kriegt man jetzt so einen Drag-and-Drop-Indicator. Also mit so einem grünen Bubble und einem Plus, was ja dann hinzufügen heißt. Und dann
meinst du jetzt oben in der Adressleiste? Oder?
Ja, die URL-Leiste anfassen und gedrückt halten.
Aber es ging doch schon immer.
Ist das... Aber dann war es irgendwas anderes. Also jetzt ist es natives Drag and Drop. Vorher war das, glaube ich, was anderes. Also jetzt kannst du das nämlich auch zu Fenstern werden lassen. Ja, also du kannst das jetzt einfach nach links oder rechts ziehen. Oder habe ich das einfach vorher nicht entdeckt?
Das hast du vorher nicht gemacht. Das habe ich schon tausendmal gemacht.
Ja, das geht auch vorher.
Ja. Dann haben sie vielleicht nur was am Indikator.
Also auf dem iPhone ist das jetzt neu. Das ist das Ganze. Das ist auch, weil Drag and Drop neu ist. Ne? Ja. Also das, aber nee, das ging schon immer. Du kannst auch so einen Link von der Seite nehmen, zack, ziehst die neben dran und dann ist da ein neuer Safari-Fenster offen. Das ging aber vorher auch schon.
Mhm, okay, ja, also okay, ich bin irritiert, aber
ist ja nicht schlimm.
Ich bin immer irritiert.
Wir kennen auch nicht immer alle Funktionen. Ja, wir lernen auch immer dazu.
Viele verflixte kleine Details im Kopf zu behalten.
Ne? Ja, vor allem, du probierst ja auch nicht immer alles aus. Vor allem, du bist ja auch, glaube ich, nicht der große Multitasking, also Multi-Window-User auf dem iPad.
Nö. Genau, bei einem 11 Zoll iPad bietet sich das gar nicht.
Genau, und dann ist das natürlich auch weniger. Ich mache das total oft auf meinem iPad.
Aber du hast ja auch ein großes, da ist das ja dann nochmal.
Allerdings merke ich bei meinem auch langsam, er mag manchmal nicht so schnell. Und das ist ja der Grund, wo ich gesagt habe, ich hätte gern ein neues, aber eigentlich möchte ich das neue iPad boykottieren. Deswegen, bin da in einem ganz blöden Zwiespalt.
Ja, gut.
Das Messages musst du vorlesen, das kenne ich gar nicht.
Ja, das ist mir nur aufgefallen und dann sah ich das noch erwähnt und zwar vor allen Dingen ist es momentan unterschiedlich auf unterschiedlichen Geräten gelöst, deswegen wollte ich es mal erwähnt haben und zwar auf dem iPad war mir aufgefallen, dass in Messages, wenn man einen Gesprächsfaden auswählt, jetzt eine blaue Umrandung bekommt, so mit abgerundeten Ecken. Also nicht der Button wird irgendwie gehighlightet, sondern umrandet. Das sind ja jetzt keine visuell zu erkennenden Button, aber wenn man die also dann auswählt, dann werden die jetzt mit so einem blauen Indikator hervorgehoben. Und habe ich vorher so noch nicht gesehen. Und sieht auch anders aus, als es auf dem Mac aussieht. Das heißt also irgendwie auch alles ein bisschen was inkonsistent. Bin ich mal gespannt, wo sie sich da in Zukunft hinbewegen werden, ob dann alles auf den Systemen irgendwie
ein bisschen anders aussieht. Meinst du jetzt, wenn man auf Antworten geht, oder?
Nee, wenn du einfach nur die Gruppe auswählst zum Beispiel.
Ach da, ja, bin ich doof. Jetzt sehe ich es auch. So, da ist jetzt bei meinem iPad so eine Umrandung, genau.
Genau, und die bleibt aber nur so lange da, wie du quasi aktiv in dieser Liste bist. Wenn du dann zum Beispiel zur Texteingabe wechselst, dann geht das weg und dann bleibt es so grau, wie es vorher auch war.
Ach, da ist bestimmt was mit dem Highlighting kaputt.
Es könnte auch sein, dass das Absicht ist jetzt mit der neuen Highlight-Engine auf dem iPad. Das ist ja jetzt neu dazugekommen, dass wir auf dem Apple TV man zwischen den Elementen hin und her tabben kann. Das muss ich mal ausprobieren, wenn ich das mit der Tastatur versuche zu steuern. Ja, dann müsste das Highlight sein.
Mache ich gerade. Habe ich gerade mal gerade gemacht. Ich kann jetzt hier mit den Pfeiltasten zwischen den Chats jumpen.
Ja, wo ich gerade drüber nachdenke, macht es dann doch
auch. Macht er dann auch in der Liste unten.
Ja. Gut. Also dann ist das scheinbar jetzt der neue Highlight-Indikator. Der ist jetzt dann jetzt wohl dazu gekommen.
Jetzt habe ich ein Problem, jetzt habe ich alle Nachrichten gelesen durch das Durchtappen.
Nein! Das Schlimmste.
Und hab nicht gelesen, Mist. Ups.
Ja, da ärgere ich mich auch mal drüber. Ja, gut, also dann könnte das tatsächlich sein, jetzt mal orakelt, weil ich da nämlich bisher noch gar nicht drüber gesehen hatte, dass dieses Highlight-System, was ja jetzt aufs iPad kommen sollte, dann jetzt vielleicht reingekommen ist. Dann könnte sein, dass das an der Stelle jetzt halt eben dann visuell einfach dieser Highlight-Indikator ist. Das müsste ich jetzt dann mal nochmal ein bisschen was testen, wenn das dann mit der Tastaturbedienung dann jetzt in verschiedensten Apps auftaucht, dann erklärt sich das. Gut, ja. Werde ich mir mal anschauen. Gut. So, dann sehr schöne Sache, die jetzt berichtet wird, also momentan hilft uns das noch nicht, aber dann später wird uns das helfen. Und zwar ist jetzt bei iOS 15 der Installationswizard. Ich habe das leider noch nicht gesehen. Ich habe es nur geschrieben, erwähnt gesehen, aber ich fand es so erwähnenswert, dass ich es trotzdem mal übernehmen musste. Wenn ich jetzt also ein neues Gerät aus dem Paket hole oder ein Factory Reset gemacht habe, dann kann ich jetzt im Installationswizard beim Aufsetzen des Gerätes eine Beta-Firmware installieren lassen.
Endlich.
Das ist natürlich toll.
Ja, bisher musste man ja immer diesen krampfhaften Umweg nehmen, dass man das erstmal leer einrichtet, dann dass die Beta, das Beta-Profil installiert, die runterlädt, installiert, das Gerät zurücksetzt und dann sein Backup einspielt. Das war schon immer sehr, sehr nervig.
Genau.
Ja. Vor allem für Softwareentwickler wie uns war das natürlich, war eigentlich nur für uns. Oder weiß ich gesagt, aber wird ja bei der Public Beta nicht anders sein.
Richtig. Prinzipiell großartige Sache. Ja. Ist mir reihenweise passiert, jeden September, wenn ich ein neues Gerät aufsetze, stehe ich an dem Problem, dass ich hier halt eben dann die Beta von der aktuellen iOS Vorschauversion drauf habe, ne? Also jetzt halt eben hier iOS 15 Beta 2 hätte ich ja jetzt gerade drauf und wenn ich jetzt ein Neugerät aufsetzen wollte auf Basis von dem Gerät, wo ich die Beta drauf habe, dann geht das auch nicht, da kann ich ja kein Backup einspielen und auch keine Übertragung machen, weil die halt eben aktuell sein müssen, ne? Und genau das ist der Stein des Anstoßes. Und wenn man dann halt eben in diesem Wizard direkt ein Firmware-Update auf die entsprechende Beta machen kann, ich nehme mal an, dass man dann da irgendwie Profile installieren kann dann in diesem Schritt oder was auch immer dann die Lösung ist, wo man das dann mit triggern kann. Ich nehme mal an, das wird ein Profil sein müssen. Dann wäre das natürlich eine schöne Sache. Also das könnten sie ja tatsächlich in den Übernahme-Wizard auch machen. Sie könnten anbieten, ob sie das Beta-Profil von dem anderen Gerät übernehmen wollen sogar. Das
könnten sie machen, ja.
Das wäre hübsch.
Wenn wir gerade das schon so passend bei dem Thema sind, was mir aufgefallen ist, hatte ich noch vergessen noch zu sagen, unter allgemeinen Einstellungen und Zurücksetzen, was wir alle kennen, wo es dann alle Einstellungen zurücksetzen normalerweise als erstes gibt, gibt es jetzt was, für mich ist das neu, vielleicht gab es das schon früher, und zwar hier für neues iPhone vorbereiten.
Für neues iPhone vorbereiten.
Ich habe da noch nicht drauf geklickt, ich habe mich nicht getraut. Aber ja, das gab es vorher nicht.
Ja, das ist auch seltsam von der Formulierung her. Ja,
hört sich ein bisschen danach an, dieses Zurücksetzen.
Ja, ich hätte jetzt auch erst gedacht, so irgendwie für anderen Besitzer vorbereiten hätte jetzt irgendwie Sinn gemacht, aber für ein neues iPhone, das ging doch automatisch. Das ist doch einfach aufgegangen. Ja,
deswegen checke ich das auch nicht.
Seltsam. Komisch. Muss man mal hinterfragen. Aber sowas muss man sich dann lieber mal auf einem Testgerät trauen zu drücken.
Ich habe jetzt drauf gedrückt.
Oh.
Ich stehe nur, bereite dich für dein neues iPhone vor. Stelle sicher, dass alles bereit ist, wenn dein neues iPhone ankommt. Für das Bewegen deiner Apps und Daten vorbereiten, nutze zusätzlich
dein iCloud. Da macht er wahrscheinlich nur eine Sicherung oder was?
Irgendwie sowas, ja, genau.
Okay.
Ich mache mal einen Screenshot vom Screen, ich werde jetzt nicht weitermachen. Aber
okay.
Vielleicht ist das nur so ein Wizard, dass der dann nochmal alles vorbereitet und das dann am Ende löscht oder sowas.
Okay.
Ich werde es jetzt nicht durchklicken, hinterher ist nämlich wirklich leer. Aber auch ein neues Ding.
Im Prinzip geleitetes Übernehmen ist bestimmt eine tolle Sache. Da haben sie ja jetzt in der letzten Zeit schon viel gemacht, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das noch ein bisschen besser wird. Ich habe das in der Vergangenheit auch häufiger gesehen, dass halt eben Leute ein neues Telefon bekommen haben und dann halt eben dadurch, dass solche etwas dumm geschriebenen Apps wie WhatsApp dann auf beiden Geräten dann irgendwie noch laufen, sich dann irgendwie gegenseitig rauskegeln und dann irgendwie nirgendwo mehr funktionieren oder irgendwie sowas.
Ja, da gibt es schon komische Konstellationen. Ja. Was ich mir gut vorstellen kann, ist da so eine geführte Sache auch, dass das Ding am Ende zurückgesetzt wird, weil da was von Recyceln stand. Dass man oder dass dann gefragt wird, möchte ich das verkaufen? Also, dass man dann sagt, okay, dann deaktivieren wir auch direkt, wo ist, löschen das und dann ist das quasi wieder neu einrichtbar. Ne? Vielleicht gehört das dann mit dazu. Das ist ja bei der normalen Übernahme nicht. Da bleibt ja dein altes iPhone, wie es ist. Vielleicht, aber naja, mal sehen, werden wir vielleicht noch was zu hören.
Genau das meinte ich. Also, man kann eigentlich eine fliegende Übernahme und dann, direkt das andere löschen, bin ich in der Vergangenheit auch immer vorsichtig gewesen, weil meistens die Banking-Apps immer der Stein des Anstoßes gewesen sind, was noch nicht sauber funktionierte.
Ja, da hast du halt oft Probleme, dass du noch die alte Banking-App brauchst, um die neue zu registrieren.
Genau.
Das ist dann immer so eine geile Konstellation. Außer manchmal geht es ja auch noch mit dem iPad. Ja gut, kommt jetzt auf die Bank.
Ja. Aber das musst du dann schon eingerichtet haben. Und die Banking-Apps geben sich natürlich auch die größte Mühe zu erkennen, ob du übertragen worden bist, um sich dann abzuschalten. Habe ich dann bei allen Banking-Apps, die ich jemals übertragen habe bisher, vielleicht mit Ausnahme von N26 oder so, die haben dann zumindest, bei denen gab es zumindest, glaube ich, einen Prozess. Die haben das auch erkannt. Ist und bleibt klar, auf der einen Seite ein Sicherheitsthema, aber da muss es irgendwie einen guten Prozess geben, dass man sowas übertragen kann. Im Allgemeinen, das habe ich ja jetzt auch letztes Mal schon gesagt, als ich da sagte hier, ne, Apple TV-Einrichtungsprozess ist super seamless, außer dass man überall noch die Passwörter eingeben muss. Da fehlt halt eben jetzt definitiv noch ein Steinchen in diesem Mosaik, das alles toll ist.
Vielleicht braucht dann so eine Banking-App wieder irgendeinen Identifier, damit sie da sicher sein kann oder sowas. Ne? Dann muss aber Apple wieder darauf aufpassen, dass das nicht als IDFA-Ersatz genommen wird, etc. bla bla bla. Ja. Also sehr, sehr schwierig, glaube ich, zum Teil. Aber ja, auf der anderen Seite, weißt du, wenn ich mich autorisieren kann, du kannst eine Neuautorisierung machen, da habe ich ja keinen Schmerz mit, ne? Aber das ist halt laut deutschem Bankengesetz nicht in Ordnung. Du darfst ja, also der normale Login ja, aber du musst ja noch eine Zwei-Wege-Authentifizierung haben und die ist ja grundsätzlich bei den Banken immer noch über irgend so ein TAN-Verfahren, wo man immer irgendwelche anderen Sachen noch für benötigt. Ne? Ja, oft, ne? Oder oft zumindest. Nicht bei allen, aber ne, ob jetzt Fototan, SMS-Tan, wobei SMS-Tan, da kannst du ja eigentlich auch schon wieder neu einrichten. Ne? Und dass da keine einfache Zwei-Wege-Authentifizierung nehmen kannst. Weiß nicht, ob das so unsicher ist, diese Einmal-Codes, die sechsstelligen, aber viel länger ist ein Tan ja auch nicht.
Bei den Apps habe ich mal einen Fehler gemacht, habe ich den, weil mein Daddy, der hatte, ja, irgendwie war es, hat ein neues Handy bekommen und wir haben kurzfristig die Sachen nicht auf sein neues Handy bekommen. Und da habe ich das schnell bei mir eingerichtet. Ich hatte bei der gleichen Bank auch einen Account. Jetzt bekam ich auf einmal immer irgendwelche Nachrichten, boah, hier wieder 600 Euro von deinem Konto abgebucht. Und bis ich dann irgendwann denke ich, ach ja, das kann natürlich von meinem Vater sein, nicht von mir. Weil da habe ich immer Panik gehabt, jedes Mal, wenn so eine Nachricht kam.
Das ist natürlich auch bitter, ja.
Ja.
Ja, das ist ja schön, wenn man so einen Account gedöhnt hat. Ich habe das bei HomeKit manchmal. Cool. Wenn HomeKit dann auf einmal von meinem Vater was meldet, so von wegen, die und die Tür wurde geöffnet. Ich denke, bitte was?
Und ganz so schlimm, Leute, macht das nicht.
Ja, und dann denke ich mir nur so, oh, ne, und ich mache die immer aus, diese Benachrichtigung vom HomeKit bei meinem Dad, weil bei dem geht zweimal am Tag das Tor auf, dann geht das, also eins der beiden und sowas, ne, und dafür kriegt der krieg immer für alles Benachrichtigung, gibt's ja noch das Garagentor und bla, und er möchte die auch haben, das ist ja auch okay, aber wenn du ein neues Gerät hast, übernimmt HomeKit nicht, dass du was abgeschaltet haben willst, sondern er lässt standardmäßig alles an, ne, so, und das ist super ätzend. Aber gut, wie gesagt, Verbesserungspotenzial gibt es immer noch genug.
Ich wollte noch eine Sache gerade zu den Banking-Apps erzählen. Und zwar, ich muss ja sagen, es gibt schon welche, die das mit einbezogen haben. Mir fällt jetzt leider gerade nicht mehr ein, welche Apps was konkret wie gemacht hatten. Aber es gibt schon so Übernahmeschritte. Ne? Da kann man halt eben einfach, so wie die Ing-App in meinem Fall zum Beispiel, da kann man halt eben einfach irgendwie 3-4 Geräte, ich weiß es nicht genau, einrichten. Logischerweise kann man dann auch, wenn man jetzt irgendwie ein neues iPhone bekommt, dann das neue einrichten mit dem alten und die dann auch parallel benutzen, ohne dass sich das zerstört. Und dann kannst du halt eben das alte abmelden und dann kannst du dann das neue benutzen. Das ist dann ein relativ sauberer Übergang. Ne? Aber wir haben hier in der Familie, ich nenne jetzt keine Namen, aber auch eine Bank, die, da muss man dann, wenn man das von einem Telefon auf das andere bekommen kann, muss man das komplett neu registrieren und dafür muss man zur Bank gehen, dort sagen, ich möchte bitte ein Telefon freischalten, dann tragen die das in ihr System ein und schicken dir einen Brief, der Tage später kommt und mit diesem Brief kannst du dann auf dem neuen Gerät das wieder freischalten. Und ab dem Moment, wo du in die Bank gehst und sagst, ich möchte ein neues haben, sperren sie dir das alte.
Okay.
Ja, absolut absurdes Ding. Frage ich mich echt, wer solche Prozesse designen kann. Aber gut, ja, Banken ist so ein Thema für sich, wo man leider oft Nackenschmerzen vor lauter Kopfschütteln bekommt. Ist leider so. Gut, ja. Was haben wir noch? Ah ja, genau. Wir hatten darüber berichtet, dass die neuen M1-basierten iPads Probleme mit dem RAM-Verbrauch haben, beziehungsweise dass sich Entwickler beschwert hatten, dass sie eben nicht mehr als die bisher festlimitierten ungefähr 5 GB pro Prozess vom System zugeordnet bekommen. Und irgendwie scheint Apple sich schwer damit zu tun, das allgemein einfach zu erhöhen auf den Geräten. Denn sie haben jetzt in iOS 15 Beta 2 ein Entitlement eingebaut. Entitlements, das sind ja so Schalter, die man quasi in seine App reinpacken kann, die irgendwelche Befähigungen, deswegen Entitlement, einschalten können. In der Regel sind das irgendwelche Spezialgeschichten, also nicht Standardverhalten, sondern man möchte halt eben dann speziell irgendetwas zuschalten. So, und typischerweise hält da Apple auch die Hand drauf auf diese Entitlements. Das heißt also, das ist eher so ein eingeschränkter Bereich, wo man jetzt nicht einfach das einschaltet, sondern man muss dann schon auch bei Apple dann begründen, warum.
Genau,
und
die gucken das nach. Genau, das Entitlement dann, sehen die, ne? Das ist ja wie hier, ja, genau. Wenn du Standortzugriff brauchst oder sowas, ne? Das sehen die und dann möchten sie auch gerne mal wissen, wieso. damit genau. Das eben nicht ausartet, was ja auch richtig ist.
Genau, vor allen Dingen, sie rejecten dann auch die Apps beim Review, die nicht die Entitlements legitim erhalten sollen. Ja, und dann muss man als Anwendungsentwickler das wieder ausbauen. So. Und jetzt in diesem Fall haben sie also jetzt ein Entitlement eingeführt, welches es ermöglicht, beim System zu erbitten, mehr Prozess-RAM zu bekommen. Also für den Prozess, der das gerade anfragt, zu erbitten, mehr RAM zu bekommen. Und das System kann das dann zusagen oder absagen. So, aber diese Schnittstelle, die ist halt eben nicht standardmäßig an, sondern nur über dieses Entitlement einzuschalten. Ansonsten bekommt man immer eine Ablehnung. Also die Schnittstelle ist neu, das Entitlement gehört dazu und nur wenn das Entitlement an ist, darf man das. Finde ich ein bisschen seltsam, wie sie da rangehen, denn ich verstehe irgendwie nicht, was daran ein Problem ist, dass man den Prozessen auf den iPads, die so viel RAM haben, auch einfach mehr als oberste Grenze geben kann. So wie die 5 GB auf den anderen Geräten ja auch einfach ein beliebig gewählter Betrag irgendwo in die Richtung, wo das Sinn macht, ist. Ne? So, und letzten Endes irritiert mich das weiterhin, wie sie sich da benehmen, aber irgendwie scheinen sie sich da Sorgen, um irgendwas zu machen oder was. Deswegen wird das jetzt tatsächlich so gelöst.
Ja gut, iOS kann ja nicht auf die Platte auslagern, ne?
Genau.
Das ist ja eine Einschränkung halt, ne? Im Gegensatz zum großen System. Allerdings ist halt immer noch die Frage bei richtig leistungsstarken Apps, wenn ich mich da nicht drauf verlassen kann, dass meine App zuverlässig funktioniert oder sowas, weil den Arbeitsspeicher beanspruchen kann, ist auch ein bisschen schwierig dann dafür zu entwickeln, ne?
Ja, also um das gerade nochmal zu sagen, das mit dem Swappen auf die Platte, das ist ja jetzt bei den 5 GB auch schon ein Problem. Wenn wir jetzt von einem normalen iPad Pro sprechen, ohne M1 Prozessor, ja, da, was dann irgendwie jetzt 6 GB RAM hat, dann reizt du das ja voll aus. Ne? Also ja, ja. Da wird dann logischerweise nicht geswappt, aber die Apps im Hintergrund werden dann auch fleißig beendet. Das ist ja das, was iOS bzw. iPadOS dann macht, wenn viel Speicher im Vordergrund gebraucht wird. Das hat natürlich Nachteile. Ne? Wenn man die Apps wechselt, dann werden sie halt eben neu gestartet. Gerade in der jetzigen Zeit mit zunehmender Menge Multitasking wird das natürlich dann auch sehr schnell grenzwertig. Und letzten Endes hast du aber da dasselbe Problem. Und bei den noch kleineren iPads, wo man überhaupt keine 6 GB RAM drin hat, sondern nur 3 oder 4 zum Beispiel, da erreicht man ja die 5 GB gar nicht und hat trotzdem schon voll Auslast vom System. Ne? Das heißt also, sie haben dieses Problem sogar noch viel schlimmer auf den kleineren Geräten jetzt schon, machen aber in die andere Richtung irgendwie jetzt Spielereien. Ne? Das ist das, was ich daran nicht verstehe. Ne? Also das, wenn sie das jetzt einfach hochdrehen würden auf den M1-basierten iPads, auf den Wert, der da als Maximum sinnvoll zu machen ist, dann wäre das ja alles fein gewesen, hätte sich keiner aufgeregt. Und jetzt machen sie diese Spielerei mit Entitlement, dass man das anfragen muss. Und anstatt da irgendwie eine generelle Lösung zu finden. Ne? Also als Entwickler irritiert mich das jetzt sehr.
Ja, schon, ja. Also irgendwie, weiß ich nicht, also für richtig Pro immer noch komisch.
Ja, richtig. Meiner Meinung nach. Genau das ist der Grund, warum, ne, auf dem Mac wäre das jetzt vollkommen egal gewesen. Jeder Prozess hätte halt eben einfach nehmen können, was er kriegt. Ja, genau. So, und dann der Entwickler entscheidet dann halt eben irgendwann was. Ne, und schießt dann ab und dann ist gut.
Ja, das ist alles nicht so Pro, wie es sein soll.
Ja, genau. Also iPadOS ist halt nicht Pro, ne? Das ist halt genau das Problem. Das wurde nie dafür entwickelt, glaube ich, so richtig. Und jetzt stoßen sie da hardware-technisch, also beziehungsweise software-technisch an Grenzen, die sie scheinbar nicht so einfach überwinden können.
Ja, richtig. Das Einzige, womit ich mir erklären kann, dass sie da jetzt so Spielereien machen, ist, dass sie da an irgendwas am Arbeiten sind, was bald kommt, aber noch nicht fertig ist.
Wäre ja, da hoffen wir aber schon seit Jahren.
Ja, genau. Das hören wir mittlerweile auf zu hoffen.
Ja, das
Aber das wäre zumindest die einzige Erklärung, die ich hätte, warum sie jetzt so eine Zwischenlösung machen, anstatt eine ordentliche.
Ja, ja, das ist, bleibt zu hoffen, dass das so ist. Ne? Aber wenn kommt das erst frühestens nächstes Jahr, weißt du?
Also. Ja, ja, genau. Das ist das Problem mit diesen jährlichen Zyklen und allgemein unsere Hoffnung, dass da mal ein bisschen mehr Pro kommt. Aber ich bin
auch ganz ehrlich, da kommt nächstes Jahr auch nichts. Die werden iOS 16 machen und da kommt da.
Pff. Ja, komm. Da,
fangen wir nicht jetzt an.
Noch aber, nicht über nächstes Jahr sprechen.
Genau, aber womit wir, was wir sagen können, macOS 12 Monterey Beta 2 ist da.
Mhm.
Die ist nämlich jetzt verspätet gekommen, und zwar ist diese Woche.
Ja, ein
bisschen. Wann war das? Montag? Gestern, ne?
Ich glaube gestern, ja. Also die iOS und iPadOS Beta kam ja irgendwie ein bisschen später.
Die kam komisch am Donnerstag, ja. Gibt es auch zu einer bekackten Uhrzeit irgendwie, so 19 Uhr oder sowas. Ganz seltsam, weil alles sehr durcheinander.
Es wurde geunkt, das hat mit der Ankündigung von Windows 11 zu tun, was Microsoft an dem Tag getan hat. Wir haben keine Ahnung davon, werden wir nicht groß drüber berichten.
Ich habe es mir nicht angeguckt.
Aber ja, ich auch nicht, genau. Also ich habe noch nicht mal ich kann das noch nicht mal mehr testen auf dem M1 jetzt. auf jeden Fall wurde vermutet, dass irgendein Scherzkeks das eingeplant hat für Release-Tag Windows 11 und das könnte natürlich tatsächlich sein und die macOS Monterey Beta 2 kam dann halt eben am Montag und gibt's nicht viel zu erwähnen. SharePlay soll jetzt funktionieren, haben wir noch nicht testen können. Ist auch in iOS drin gewesen, haben wir eben, aber glaube ich, haben wir das erwähnt? Ich glaube nicht, ne? Nee. Also allgemein in beiden Beta 2s ist jetzt SharePlay neu dazugekommen, soll jetzt funktionieren. Haben wir noch nicht testen können. Müssen wir zu ein, zwei Leuten mal testen, dass wir das mal starten. Das werden wir mal nachreichen. Das soll jetzt da sein und mehr weiß ich jetzt momentan auch nicht zu berichten. Ich habe es auch gerade erst heute installiert. Bisher ist nichts am Abstürzen. Eine Sache, die ich direkt getestet habe, ist, ob der QuickTime-Player nach 36 Minuten 42 Sekunden stehen bleibt. Ja, bleibt er immer noch. Aber nur für Video, habe ich jetzt gelernt. Heute zeichnen wir mit dem QuickTime nur Audio auf. Alles gut, ich kann wieder mit dem M1 aufnehmen. Also für die Leute, die das Rauschen im Hintergrund immer stört, seid mal ganz leise. Kein Rauschen.
Nee, das kommt von mir.
Verdammt, das höre ich hier nicht. Okay, gut, das ist natürlich dann. Ja, wir müssen leider alle noch auf diese Rechner. Ne? Also spenden bitte gerne an Apple Nerds hier.
das wäre es noch, ja, genau. Es ist ja mehr das Problem, dass die Verfügbarkeit gar nicht gegeben ist. Das
genau,
ist,
ne?
ist ja Apple, echt das Problem.
Spende mal bitte so ein paar hier M1X bitte.
Das hätte ich wirklich gerne mal, ja, so Testgeräte von Apple, das wäre super, ja. Da wäre ich froh drum.
Dauerleihgaben, meinst du?
Ja, nenn's wie du willst.
Ja, du willst sie ja nicht nach 14 Tagen zurückschicken. Was bist du denn dann zu tief betrübt, wenn du das Ding dann wieder zurückschickst?
Nein, nein, ja, in 14 Tagen kannst du das ja auch gar nicht testen. Also ein Jahr brauche ich das schon, bis das nächste kommt. Ja.
Ja. So funktioniert das leider nicht. Also diese Testgeräte, die muss man dann sehr schnell weitergeben. Das sind ja dann diese Review-Samples. Aber den YouTubern wird ja oft dann zur eigenen dauerhaften Verwendung überlassen. Aus Aufwendigkeits- und Steuergründen oder wie sie das dann nennen. Und dann, das heißt also, die wollen halt eben, dass sie das natürlich nach Möglichkeit benutzen und dann positiv drüber sprechen. Ist ja auch nachvollziehbar, ne? Die Leute, die viele.
Also ich rede auch die ganze Zeit positiv über die M1 Max. Ich habe immer noch keinen. Also müssen wir mit Apple Presse mal reden.
Ja, wenn wir ein oder zwei Nullen noch hinter unserer Hörerschaft dran bekommen haben, dann können wir vielleicht auch mit Apple mal sprechen.
Ja, hoffentlich.
Ja? Was willst du machen? Ja, gut. So, was haben wir noch? Das war's eigentlich schon mit den Updates. Dann haben wir noch ein paar sonstige Geschichten. Unser lieber Freund Pat Gelsinger hat etwas gesagt, Intel CEO. hat hier kommentiert, was die Chip-Knappheit angeht. Das fand ich interessant, weil das ja so ein bisschen Insider-Wissen ist, was er da ausplaudert. Ne? Pat Gelsinger, hatte ich schon mal gesagt, ist eigentlich ein großartiger Mensch, der ich kenne ihn nicht, aber er ist sehr tief in dieser Chip-Industrie drin. Ist ein ganz alter Hase, ne? Sehr, sehr lange bei Intel CTO gewesen, ist also technisch sehr fit und versteht sein Handwerk. Ne? Deswegen haben sie den auch zurückgeholt, der ist ja weg gewesen. Und der hat also jetzt hier an der Stelle gesagt, dass die Chipknappheit seiner Einschätzung nach sich noch die nächsten Jahre hinziehen wird. Er schätzte so bis 2023 mindestens. So, und das ist natürlich eine Hausnummer, denn diese Chipknappheit, die hört man ja momentan überall an jeder Ecke als Problem erwähnt. No? Ja, letzte Folge hatten wir schon berichtet, TSMC bevorzugt jetzt die Autoindustrie und Apple. Da muss die Autoindustrie ganz schön Geld springen gelassen haben, dass die ihre ganzen winzig kleinen Mikrocontroller, die eigentlich ein super günstiges Commodity-Ding zu den Zeiten, wo sie normal gebraucht haben, gewesen sind, jetzt dann in dieser Masse, wie die brauchen, dann vorgezogen bekommen. Und ja klar, Apple selber macht natürlich was ganz anderes. Die machen immer so Exklusivdinger, dann haben die da auch vollen Zugang. Aber die bezahlen ja auch da sehr viel Geld für, dann diese hochwertigen Chips bauen zu lassen. Und ja, letzten Endes scheint sich das da also jetzt noch längere Zeit hinzuziehen. Pat Gelsinger sagte an der Stelle sogar, dass er erwartet, dass das jetzt im zweiten Halbjahr 2021 besonders schlimm werden wird. Also eine ganz, ganz starke Knappheit existieren wird, weil der Ramp-up von diesen Fabriken so lange dauert. Ne? Also viele Fabriken sind ja voll ausgelastet. Das ist dieses Problem, was die Chip-Knappheit erzeugt. Ne? Also die Umstände haben das so ein bisschen eingeläutet, ne, dass verschiedene Dinge sehr stark nachgefragt worden sind und dadurch dann letzten Endes jetzt einfach die Verfügbarkeiten von den Chips nicht mehr gewährleistet ist, weil die Produktionskapazitäten von den Fabriken erreicht worden ist. So, und das lässt sich jetzt nicht von heute auf morgen lösen. Ne? Man baut so eine Fabrik jetzt nicht innerhalb von 2 Wochen, sondern das hat halt eben im schlimmsten Fall jahrelange Planung vor sich. Ne? Verschiedene lithografische Spezialgeräte, die haben jahrelange Lieferzeiten, habe ich mal gelernt. Ja? Das ist Wahnsinn. Da gibt es wenige Hersteller, 2 oder 3 weltweit, und die haben einen Output von 10 bis 15 Maschinen im Jahr. Ja? Mehr können die gar nicht bauen, weil dafür haben die wiederum ihre Maschinen nicht. Ja? So, und dann, das heißt also, dass das Ganze ist so ein Rattenschwanz. Ne? Wenn man sowas nicht im Vorhinein bestellt hat, dann hat man jetzt Probleme, sowas zu bekommen. Also dauert das alles so seine Zeit, bis man dort dann jetzt die entsprechenden Fabriken wirklich aufbauen kann, um dann die Produktion abzufedern. Letzten Endes lässt sich das damit dann auch sehr schön erklären, was Gelsinger da gesagt hat. Ne?
Ja.
So. Ja, und letzten Endes ist ja da Intel jetzt auch wäre schön, wenn sie es geahnt hätten, ne? Aber mit ihren 2 Fabriken, die sie gerade in Arizona ja am Planen sind, ne? 20 Milliarden Investment, sind sie ja jetzt auch gerade auf dem Weg, das zu erweitern. Aber das wird wahrscheinlich auch eher kommen, wenn sich das wieder legt, weil sie ja jetzt auch gerade erst anfangen, das aufzubauen. Intel baut zwar viele Maschinen selbst, aber auch nicht alle. Ne? Da müssen sie ja auch noch einiges einkaufen, und das wird dann sowieso bis 2023 dauern, bis das dann eingefahren ist. Ja gut, aber nur um das mal nochmal erwähnt zu haben, diese Chipknappheit, das hört man ja an jeder Ecke momentan, wenn man da jetzt nicht gerade Apple ist und halt eben wirklich mit Geld sicherstellt, dass man da am vordersten Sitzplatz bleibt, was man natürlich machen kann, wenn man Geld hat. Wofür hat Apple das ganze Geld? Ja. Also genau genommen, die brauchen ja jetzt nicht ihre Bankreserven auszugeben. Die iPhones sind teuer genug, dass sie sich das leisten können, bei den Chips ein paar Cent mehr zu bezahlen. Und deswegen kriegen sie auch die Bevorzugung. Ne? Das ist eben genau das. Vor allen Dingen, das ist das, was sie ja auch dann dadurch gespart haben, dass sie jetzt zum Beispiel jetzt bei den Macs zumindest nicht mehr die teuren Intel-Prozessoren kaufen müssen. Da können sie das dann selber investieren, dann an solchen Stellen. Also die Intel-Prozessoren sollen im Vergleich wesentlich teurer sein als das, was Apple jetzt dann selber investieren muss, um das komplette Ding zu machen, Entwicklung bis hin zur Produktion. Genaue Zahlen weiß, glaube ich, niemand so richtig. Gut, okay, so viel dazu, nur das, um das kurz erwähnt zu haben. So, dann noch eine Geschichte, die mich sehr hat schlucken lassen, amerikanische Entwicklung, aber wollte ich mal einmal kurz erwähnt haben. Und zwar hatten 40 US-Bundesstaaten zusammen mit der FTC Antitrust-Klage gegen Facebook eingereicht. Ich weiß nicht, ob es der ein oder andere mitbekommen hatte. Da ging es um Monopolstellung auf dem Social-Media-Bereich. So, also diese Marktmacht, die Facebook da ja auch wirklich missbraucht in dieser Art und Weise, dass sie halt eben dort zur massivsten Datenkrake geworden sind. Das haben wir ja schon oft genug erzählt. Ist ja so ein bekanntes Ding. So, und jetzt ist tatsächlich hier vom US District Court for the District of Columbia ist jetzt das Antitrust-Verfahren abgelehnt worden. Die haben gesagt, dass ist nicht stichhaltig genug gewesen, was sie da gemacht haben. Das heißt natürlich nicht, dass es gar nicht durchkäme. Das heißt nur, dass die Art und Weise, wie sie es jetzt vorgelegt haben, problematisch ist. Ich habe da jetzt nicht tief genug reingeschaut, um zu wissen, ob das jetzt schlecht gemacht war, was sie da eingegeben hatten. Aber der District Court of Columbia hat da in diesem Kontext gesagt, dass das von der FTC nicht habe stichhaltig dargelegt werden können, dass Facebook ein Monopol besitzt. So. Jetzt kann man das so oder so auslegen. Ich habe das nicht gelesen im Detail. Das ist auch, glaube ich, noch nicht verfügbar gewesen. Aber das wäre dann interessant, mal zu lesen, was da jetzt der Hintergrund ist. Also sehen Sie Facebook nicht als monopolhaft, weil es genügend Social Media in anderen Bereichen gibt? Oder haben Sie es nur nicht stichhaltig dargelegt, dass Sie ein Monopol sind? Ja? Kann man so oder so sehen.
Auf jeden Fall irgendwie schlecht.
Genau. Allein schon deswegen ist es schlecht gewesen, weil die Facebook-Aktie hochgeschossen ist danach. Ja, scheiß Spekulanten. Sorry. Ja, aber das hat mich so ein kleines bisschen was schlucken lassen, weil das momentan ja auch, also nicht nur Apples Lieblingsfeind ist, sondern auch unserer so ein bisschen. Und das ist natürlich ein sehr großer Erfolgspunkt für Facebooks aktuelles Verhalten. Ne? Und das kann ich definitiv nicht gutheißen, das Verhalten. Deswegen finde ich es schade, dass sie da gerade Rückenwind bekommen. Ne? Aber manchmal passieren diese Dinge auch so in dieser Richtung. Ist schade. Gut.
Ja, definitiv.
Ja. Genau, das hatte ich sogar noch aufgeschrieben. Nach der Ablehnung des Antitrust-Verfahrens ist Facebooks Börsenwert um 4% gestiegen. Letzten Endes. Also schon signifikant. Die sind ja relativ gut von der Valuierung dabei. Ne? Also das ist dann schon entsprechend ordentlich gewesen. Ja, und damit ist Facebook kurzfristig im Club der Trillion-Dollar-Companies gewesen. Da gibt es ja tatsächlich noch nicht so viele. Für die Europäer eine Billiarde. Ne? Trillion Dollar ist dann eine Billiarde. Ne? Millionen, Milliarden, Billionen, Billiarden. Und bei dem englischsprachigen System fehlen die Arden immer. Ne? Also ist das immer wird eins ausgelassen. Und das, die Zahlen, das ist deswegen immer alles verwirrend. Aber also Trillion Dollar Companies oder Billiarde Dollar nach unserem Zahlensystem. Und letzten Endes sind sie da dann jetzt ganz kurzfristig mal einmal drin gewesen. So, sind allerdings wieder rausgerutscht nachbörslich. Aber gut, letzten Endes hatte ich das deswegen aufgeschrieben, weil mir ist gar nicht bewusst gewesen, wie fett Facebook gewesen ist. Ne? Dass die also eine Billiarde groß sind, ist mir auch noch nicht klar gewesen. Das ist ja schon nochmal besonders erschreckend, wenn man bedenkt, dass sie das alles auf Basis von Nutzerdaten gemacht haben.
Das ist schon übel, ja. Also traurig, dass das so gut funktioniert, sagen wir es mal so. Ja. Also sie haben natürlich auch saugut eingekauft, ne? dafür darf man ja auch nicht vergessen. Also wenn man jetzt allein der Deal mit WhatsApp, ne, da habe ich nie verstanden, warum Google den nicht gemacht hat, die Trottel. Also das habe ich nie kapiert. Da haben sie natürlich Daten eingekauft ohne Ende. Oh. Also, aber gut.
Aber die hatten noch Google Hangaround.
Hangouts.
Mhm.
Ja. Gibt's das? Das gibt's
noch, nicht mehr.
Ne? Nee, jetzt heißt es Meet.
Also,
das habe ich, glaube ich, die Tage benutzt.
Mhm. Funktioniert übrigens genauso beschissen.
Ja, genau.
Oh Mann.
Ist also in einem Jahr oder zwei auch wieder tot. Ich weiß noch, wo sie vorgestellt hat auf der Google I.O. irgend so ein Videoanruf-Ding, wo du schon das Video vom anderen siehst, während er anruft. Also du von dem, der anruft, böse. Ne? Und also total Banane. Also.
Ja, der Kauf WhatsApp, Insta, das war schon also geschäftlich genial.
Ja, ja, definitiv. Da hat Facebook gute Sachen gemacht.
Ja, gut. So, und wo wir schon bei Trillion-Dollar-Companies sind, Microsoft ist kurzfristig jetzt hier vergangene Woche eine 2 Trillion-Dollar-Company gewesen, also 2 Milliarden Dollar nach deutschem System, also Standardsystem. Sie sind damit dann in einem sehr kleinen Club gelandet, denn nur Apple und Saudi Aramco sind jemals über 2 Trilliarden oder 2 Billionen, 2 Trillionen Dollar, ich sage jetzt mal diese Variante, gewesen. Apple ist ja immer noch drüber, die sind aktuell bei 2,23 Trillion Dollar valuiert und Saudi Aramco war mal kurz über 2 Trillionen, ist aber jetzt wieder drunter. So, das heißt also Microsoft auch ganz gut dabei. Ne? Da habe ich mich dann auch mal so einen kurzen Moment gefragt, so, womit verdienen die eigentlich momentan ihr ganzes Geld? Verkaufen die immer noch nur Office? Ist das so viel wert? Oder was?
Das frage ich mich auch. Ja gut, die haben ja Microsoft Azure noch.
Ah, okay, gut. Die Servergeschichten und so, da wachsen die wahrscheinlich wie bekloppt.
Da hast du recht. Genau, da gehe ich mal von aus, das wird ein guter Geldbringer sein. Aber ansonsten kann ich ehrlich gesagt auch nicht sagen, wo die ihre Kohle mitmachen.
Mhm. Ja, interessant.
Aber da bin ich auch nicht weit genug drin, sage ich jetzt mal, weil wenn einer, der da jetzt drin ist und sagen, ah, die haben doch noch das, ne, das sind ja mittlerweile alle so Riesenunternehmen, da weiß ja gar nicht mehr, was da alles zugehört.
Ja. Ja, schon interessant. Ja, aber wo du gerade von Cloud Storage sprichst, gleich das nächste kleine Thema das dran gehängt.
Überleitung, ja.
Genau. Und zwar Apple wurde jetzt berichtet, ist mit Abstand Googles größter Businesskunde für Cloud Storage jetzt aktuell. So, das heißt also, die scheinen wohl so ein bisschen geschiftet zu haben. Vorher waren sie doch ganz fett bei Amazon, kann ich mich dran erinnern. Ne? Und Azure haben sie ja auch gemacht. Aber dass sie so groß bei Google drin waren, konnte ich mich nicht erinnern.
Ich weiß, sie waren immer schon da, aber dass das jetzt so, also gut, das heißt ja nicht, dass sie bei AWS viel weniger sind. Es ging ja, zumindest habe ich das so verstanden, nur darum, dass sie auch bei Google sehr stark vertreten sind. Es schien ja so, als wenn Apple ihr eigenes Wachstum aus dem Ruder läuft. Also was heißt aus dem Ruder, aber dass ihre Cloud-Sache so schnell wächst, dass sie ihre eigenen Sachen nicht so schnell bauen können.
Genau.
Das ist ja allein das Problem. Also wir kennen das alle. Wir haben nicht mehr nur 1 Megapixel, sondern 12. Wir haben nicht mehr HD, sondern 4K. Wir haben nicht mehr 30 Bilder, sondern 60 Bilder pro Sekunde. Das wächst ja alles exponentiell und dementsprechend auch der Datenhunger und dementsprechend auch der Kram, der auf Apple-Servern liegt. Ja. Und das ist dann, da muss dann natürlich auch erstmal nachkommen. Das so schnell kannst du nicht bauen.
Ja. Ist dennoch erstaunlich, wie viel Datenhunger sie da noch haben, weil sie haben ja in der letzten Zeit wirklich massiv eigene Datacenter gebaut und in Betrieb genommen und sind da auch immer noch aktiv mit dabei und trotzdem immer noch super große Werte dann halt eben bei den anderen Anbietern einzukaufen, bedeutet ja, dass sie scheinbar immer noch doppelt so viel oder dreimal so viel Datacenter bauen könnten, wie das, was sie in der letzten Zeit gebaut haben. Also das ist ja schon,
ja, schon beeindruckend. Ja, was war das nochmal? Ich glaube, ich hatte gelesen, 8 Exabyte liegen bei Google.
Eine Zahl habe ich
nicht. Ich hatte in irgendeinem gesehen. Artikel eine Zahl gelesen. Ich meine, es waren 8 Exabyte. Mhm, und das ist das 16-fache von dem, was der zweitgrößte bei Google. Ich weiß nicht mehr genau den Namen, wer es war, aber das ist, der ist 16-mal kleiner. Der zweitgrößte. Der zweitgrößte Kunde, habe ich mir gedacht. Das ist natürlich auch übel, ne? Also.
Ja, ich las, dass bei Google Apple the Big Fish genannt wird.
Genau. Das stand da auch drin, genau, richtig. Mhm. Und ja, das ist natürlich auch übel, ne? Ich meine, man darf immer nicht vergessen, die werden natürlich auch Daten doppelt speichern, zwecks Datensicherheit, ne? Also da liegt ja auch deine Datei, die man hat, nicht einmal, sondern vielleicht zwei oder dreimal sogar, ne? Und das Ganze, das heißt, wir reservieren für dich nicht 2 Terabyte, sondern 6 theoretisch, ne? Und das Ganze dann auf x Milliarden User, das ist natürlich auch brutale Datenmengen, ne? Die da potenziell zumindest vorhanden sein müssen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, sag ich mal, jetzt meine iCloud voll kann, Apple, ja, die sagen, ah, Moment, wir rufen übermorgen mal an, wir müssen noch eine Platte nachlegen. Also das funktioniert ja nicht, das muss ja da sein.
Ja, richtig.
Und das ist schon so eine Sache, ne? Alles plus Backup, plus ich habe aus Versehen gelöscht und sie halten das noch vor und also was da alles so ist, da ist schon eine ganze Menge, ne? Also da vertut man sich doch recht schnell, was da heutzutage an Datenhunger ist. Was mich, ja, wo ich mir dann auch immer denke, wie die Überwachungsbehörden da noch was aufzeichnen, denke ich mir dann immer, ei.
Ja gut, die eigentlichen Datenströme, so hat ja Snowden gesagt, werden aus Kapazitätsgründen nicht aufgezeichnet, sondern nur die Metadaten. Das ist aber wohl schon erfolgsversprechend genug. Kann man in Snowdens Buch nachlesen, das erklärt er da sehr schön. Also da lassen sich ja sehr viele Sachen, die Geheimdienste interessiert, von ableiten. Die Daten selber können die auch nicht mehr speichern. Aus den Gründen. Das skaliert leider nicht.
Nee, es funktioniert ja auch nicht. Warum auch? Sie können ja
leider.
Sie können ja mit einer Order einfach an die Daten dran. Also von daher passt das ja.
Ja gut, jein. Ne? Also das ist ja das Schöne an iCloud, dass halt eben der Großteil der Sachen sowieso verschlüsselt da drauf liegen. Sonst würden sie die auch gar nicht bei Google ablegen. Immerhin sind das ja Nutzerdaten. Sie wollen natürlich nicht, dass da der Google-Indexer mal drüber läuft durch Zufall oder sowas. Ne? Ups, so die ganzen Bilder mal zum Trainieren benutzt und so. Also da haben sie natürlich sichergestellt, das wurde auch vor einiger Zeit dokumentiert, das kann man in diesem Security-Dokument nachlesen, dass diese Sachen auf jeden Fall alle verschlüsselt abgelegt werden, wenn die bei diesen Fremddiensten liegen.
Ja, gut, davon gehe ich jetzt auch mal aus, ne? Aber, ja.
Richtig.
Aber schon krass, was Apple da an Daten schaufelt. Die sind ja noch nicht am Ende ihrer Cloud-Offensive.
Mhm.
Oder Dienstoffensive, sagen wir mal so.
Ja, die Dienste. Da kommt noch so einiges. Die mussten jetzt das ganze Lossless irgendwo hinspeichern.
Mhm. Stimmt.
Die ganzen Künstler. Oh, jemine. Ja. Genau. Gut, so, okay. Nächstes Thema. Nochmal Google. Diesmal allerdings leider nicht so ganz positiv. Eher schon fast ein Schmunzler, weil wir haben es geahnt, würde ich jetzt schon fast sagen. Denn sie hatten ja angekündigt, ihr Third-Party Cookie blockieren in Chrome erst in 2 Jahren machen zu können. Wenn ihr euch daran erinnert, als wir darüber gesprochen haben vor ein paar Wochen. Und jetzt haben sie angekündigt, sie können das erst noch ein Jahr später, also 2023 planen sie das einzubauen. Ne? So, lass mal nochmal zusammen nochmal auf die Uhr gucken. 2 Jahre für ein Software-Feature. Ja? So, aber sie haben dann auch so ein bisschen was dazu gesagt, was ihre Sorge ist. Sie haben Sorge um die armen Werbetreibenden. Oh je, mine. Was passiert denen sowas denn?
Ja, das, die verlieren dann Geld. Das ist natürlich
dann
schlimm.
Facebook wird dann wieder aus der Trillion-Dollar-Company rausfallen.
Ich bin allgemein gespannt, wie das weitergeht mit dem ganzen Werbethema und Generve. Also ich ist mir jetzt heute einmal krass aufgefallen bei dem Shop, den ich eben auf dem iPhone auf hatte, den Schuhe-Shop, ich glaube E-Schuhe heißt er. Da hatte ich irgendwann vor einem Jahr oder so mal bestellt. Ne? Ey, die haben mir nicht eine einzige Werbemail geschickt. Nichts. Ne? Und deswegen habe ich doch super gerne nochmal gekauft.
Ja.
Ne? So, weil bei allen anderen, ne, so, ey, da wirst du ja mit zugeschissen, dann meldest du dich von dem Newsletter ab, aber das war nur der Newsletter für die Schuhe, ne? Für die T-Shirts gibt es einen anderen Newsletter, ne? Da muss ich extra abmelden und so. Also, da wirst du ja Kolone, ne? Ich bin so froh, dass es Apple Relay jetzt gibt, das werde ich überall benutzen. Jetzt kriegt keiner mehr von mir meine echte E-Mail-Adresse. Und das, und wie gesagt, alles nur aus dem Sinne raus, weil manche meinen, das so völlig zu übertreiben und das, ich kann mir auch einfach nicht vorstellen, dass das so krass viel bringt. Also ich bin total froh, wenn mir einer gute Vorschläge macht, ne? Aber du gehst doch in der Flut unter, wenn du brauchst ja nur, eigentlich brauchst du nur zwei Shops, potenziell reicht auch einer. Aber wenn es der richtige ist. Aber nehmen wir mal zwei, von mir aus drei. Dann kriegst du am Tag so viele E-Mails, die kannst du gar nicht mal lesen.
Nö, die kann ich noch nicht mal mehr alle aufmachen. Das ist doch Wahnsinn.
Mhm. Also, ne, also wenn ich jetzt, ja gut, ich habe jetzt gerade meine Mails zu, gerade mal eben öffnen, aber wenn ich jetzt allein mal da reingucke und ich habe die letzten zwei Tage nichts gemacht, ich habe 131 ungelesene E-Mails und ne, dann kriege ich von hier, von Bring habe ich was, dann habe ich ne, was von einer Kreditkarte, dann von einer anderen Kreditkarte, dann habe ich was von Enka, dann habe ich was von Xing, dann von LinkedIn, von noch einer anderen App, von einem Modedingen, ne? Also und da war noch nicht eine Sache bei, die ich brauchte. Das Einzige, das ich brauchte, ist die erste E-Mail, dass meine Schuhe verschickt sind. Also der ganze Rest, den kannst du eigentlich blind löschen. Ja, und ja, finde ich total schade eigentlich.
Ja, die machen das Medium halt eben kaputt. Ne?
Genau.
Also viele Leute kriegen das ja nicht gemanagt. Das sind dann diese Leute, die dann irgendwie so Mailzähler von 30.000 Mails haben, weil die halt eben einfach nie ihr Postfach aufräumen. ne?
Ich weiß, was der Sascha jetzt denkt.
Ich muss gerade so lachen, weil ich damals so erschrocken war, weil Thorsten das genau hat. Deswegen muss ich gerade auch so lachen. Tut mir leid.
Ja,
aber jetzt muss man dazu sagen, meine 10.000 Stück Anzeige war auf dem iPad und da lese ich die Sachen einfach nicht.
Ja, nein.
Ich habe es auf meinem Rechner gelesen und da brauche ich sie nicht nochmal auf dem iPad zu lesen.
Das weiß ich, aber es war jetzt gerade so witzig.
Ja,
aber ich gebe auch zu, das ist auch super schwer zu managen, weil ich melde mich dann zum Beispiel von Newslettern ab, ne? Aber irgendwie kriege ich immer noch was von denen. Genau deswegen nervt mich das ja und genau deswegen will auch keiner von mir meine echte E-Mail-Adresse kriegen. Ich habe das heute das erste Mal ausprobiert, jetzt in dem Falle bei dem Shop, der mir zwar noch nie was geschrieben hat, die sind jetzt dummerweise die Testpersonen, aber ich werde das Relay anlassen bei denen, weil die schicken mir ja auch nichts. Die haben mich nie genervt. Ne? So, und wieso also nicht? Den würde ich ja sogar noch meine echte geben. Ich werde mir bei denen auch ein Konto machen, weil die immer saugute Angebote haben, ne? Und die haben einen tollen, das geht immer bei denen flott, ne? Ich hab die heute Mittag bestellt, die sind heute Abend aus dem Versand gegangen, ne? Ohne Premium-Versand oder sowas, ne? So, ich hatte innerhalb von einer Stunde kam die Mail von wegen, hat unser Logistikzentrum gekriegt und innerhalb von 3 Stunden oder so hieß es, ja, sind versendet. Ne? So, wo ich mir so dachte, ja, krass, ne? Und also aber egal, ne? Und zurück zum Thema. Die Sache ist, dieses zugeballert werden an E-Mails und du hast keine Möglichkeit mehr, das zu unterscheiden und zu wissen, das geht mir so auf den Zeiger. Ich meine, dasselbe passiert ja mit den Notifications, ne? Da mache ich auch jetzt, werde ich jetzt auch rigoroser sein, die gehen halt aus. Dann kriege ich halt von denen gar nichts mehr. Pech gehabt. Ja, also mir geht es nicht um eine News-App, die mir jetzt ständig die Breaking News postet oder pusht, ne? Das will ich ja, kann ich auch je nach News-App einstellen, ne? Oder sowas. Aber wie gesagt, es gibt ja dann Mode-Apps, ne? Ich denke ja an die Otto-App, die ballert dich zu. Das kannst du gar nicht anlassen. Ne? So. Und den Newsletter auch nicht. Ne? So, und ich habe noch nie da gekauft. Ich habe noch nie einen Artikel da gekauft.
Ja. Also manche übertreiben es halt eben leider immer. Das ist das, das Nervige daran. Eine positive Anmerkung zu diesen Themen, wo du gerade von Push-Mitteilungen sprichst. In der Beta 2 von iOS 15 wird jetzt, wenn dieser Erlaubnisdialog für Push-Mitteilungen in den Apps hochkommt, kann ich jetzt auswählen zwischen, ich möchte die sofort sehen, ich glaube Express-Zustellung nennen sie das im Deutschen.
Das ist schön.
Oder man kann sie direkt in den Digest schicken, in den neuen, ne, der diese Zusammenfassung generiert, der zweimal am Tag dann angezeigt wird oder generiert wird und dann kann man sich den anschauen. Und letzten Endes kann man die also quasi jetzt direkt in die entsprechenden Richtungen leiten. Ne, wenn ich jetzt weiß, ne, die hier, was war das, Netflix oder so, ne, wo ich letztlich mal drüber geschimpft hatte, die mich immer so zuspammen, das geht halt eben dann bei mir jetzt alles entweder gar nicht mehr erlaubt oder direkt in den Digest. Und
das dann ist hat man komisch, habe ich das mehr bei Netflix aus? Ich habe, glaube ich, noch nie von Netflix einen Push gekriegt.
Das hast du letztes Mal auch gesagt.
Ja? Oh. Mhm. Sehr gut.
Hausaufgabe für Sascha.
Nee, diesmal gucke ich direkt nach bei in den Einstellungen. Doch, ist alles an. Da ist bestimmt was von dem Token kaputt. Ist auch nicht schlimm, ich will von denen gar nichts hören.
Ja, genau, nichts ändern.
Genau, bloß die Finger davon lassen, ist egal.
Mhm. Ah, gut. Okay, so, lass uns weitermachen. Noch zwei, drei Dinge und dann
genau.
Bewegen wir uns Richtung Ende. Ich habe noch einen kleinen Tweet von Tim Sweeney hier reinkopiert, der schon wieder oder immer noch, glaube ich, gar nicht aufgehört, gegen Apple am Ätzen ist. Ich kann mal vorlesen, er schrieb hier, I really hope corporate propaganda campaigns don't become a permanent fixture of tech industry. If a company has a problem, just fix it and bear the costs. And if that takes time to do so, then say so. So, da spricht er natürlich von Apple. Ja? Und es geht natürlich um das Thema, was wir jetzt alles nicht wieder aufrollen werden. Ich musste nur sehr schmunzeln, weil er ja hier I really hope corporate propaganda campaigns don't become a permanent fixture of the tech industry. Ne? Als ich das gelesen habe, da muss ich schallend lachen und dachte mir, du hast doch angefangen, ja. Du! Ne? Also, sehr schöner, so Claim-Schauder, hätte man das alles mal wieder rausholen müssen und sagen, ja, guck mal, wie du damit angefangen hast. Ist schon erstaunlich, wie Kurzzeitgedächtnis getrieben solche Leute zu sein scheinen, denn ne, er ist ja gerade dann derjenige, der das wohl zu verantworten hat, dass sie das so gemacht haben und dann darüber abzurenten, dass Apple dann jetzt in diese Richtung so ein bisschen geht, um sich da einfach nur zu rechtfertigen und dann da nicht unterzugehen, letzten Endes argumentativ. Das ist ja dann dem geschuldet, dass Epic damit auch angefangen hat. Ne? Also den letzten, ich finde das überhaupt nicht komisch. Ne? Aber ja, gut. Ne? Also so ein typisches ja, kann ich an dieser Stelle nur sagen, weil die Entscheidung von Epic versus Apple steht ja noch auf. Wir wollen hoffen, dass sich das zum Guten in Anführungsstrichen wenden wird, wobei noch zu bewerten bleibt, was das Gute ist letzten Endes.
Ja, ja, und das gut sehen wir dann.
Ja, leider nicht gut ist das Nächste. Das ist auch kein schöner Übergang, aber was soll man machen, wenn jemand gestorben ist? Und zwar der gute alte John McAfee ist von uns gegangen. Der Thorsten nickt zumindest, also so die Älteren unter uns, die kennen ihn vielleicht so ein bisschen was von den Bildern von McAfee Antivirus aus den 90ern, wo er so drauf war damals.
Genau.
Und
das war einer der großen Antivirenhersteller.
Genau, ne, war so einer der Pioniere, hat das dann irgendwann in den 90ern für ein paar Millionen verkauft und seitdem ist er dann eine schillernde Figur gewesen, fass ich mal zusammen. Er hat sehr aktiv getwittert und hat dann immer sehr komische Dinge von sich gelassen, wo man immer sehr schmunzeln und Kopfschütteln gleichzeitig musste. Er hat sich immer so ein bisschen was angelegt, so vor allen Dingen dann in den 2000er Jahren mit der US-amerikanischen Regierung. Deswegen ist er dann auch immer untergetaucht und zeigte dann irgendwie seine Schrotflinte, mit der er sich dann da schützen wollte. Und solche Geschichten, das sind dann so die verschiedenen Geschichten gewesen, die man dann bei ihm eben auf Twitter sah. Und unter anderem hat er dann so in den Jahren 2019 und 2020 hat er dann immer behauptet, er würde sich selber nicht umbringen wollen. Ganz, ganz uninitiativ behauptete er das. Wenn er tot wäre, dann wäre das die Regierung, die ihn umgebracht hätte. So, er hat das nie weiter erläutert. Er hat immer nur gesagt, ich bringe mich nicht um, wenn ich umgebracht werde, dann ist das die Regierung. So, und lustigerweise fiel mir das natürlich wieder ein und das fiel vielen Leuten wieder ein, als ich jetzt hörte, dass er tot ist. Und er ist tatsächlich in einem spanischen Gefängnis erhängt in seiner Zelle aufgefunden worden. Also sieht aus wie Selbstmord. Ich bin ja eigentlich kein Verschwörungstheoretiker, ne? Also zumindest jetzt kein großer. Ja, so, aber manchmal, wenn das so ein bisschen was mit den Sachen, mit denen ich mich beschäftige, zu tun hat, dann muss ich dann schon mal sowas rausholen. Es tut mir leid, ja, für die Leute, die sowas nicht brauchen können, einfach weiterspulen. Er ist also ja dann tatsächlich dort jetzt erhängt in seiner Zelle aufgefunden worden. Und jetzt kommt dann noch das Interessante daran, und zwar kurz nachdem entschieden worden ist, dass er an die USA ausgeliefert wird. Also die USA hat einen Auslieferungsantrag gestellt, unter anderem wegen Steuerhinterziehung und ist noch irgendwas anderes gewesen. Finde es gerade nicht, aber gut, also wegen zwei Sachen vor allen Dingen, aber wegen Steuerhinterziehung. Steuerhinterziehung ist ja immer ganz böse bei allen Ländern und da sind die USA dann auch sehr heiß darauf gewesen, ihn zurückzubekommen. Und dem wurde gerade stattgegeben. Das heißt also, das ging dann in die Richtung, dass er jetzt ausgeliefert werden sollte. Und dass er dann jetzt genau in diesem Moment tot aufgefunden wird, ist natürlich schon irritierend. Lustigerweise eigentlich für die Geheimdienste eine Situation, wo ich ihn jetzt nicht umgebracht hätte. Also wenn ich mal aus der Sicht eines Geheimdienstes sprechen darf. Weil jetzt hätte ich ihn ja beinahe in den Fingern. Da würde ich ihn ja nicht umbringen wollen.
Oder die Geheimdienste wollten nicht, dass er mit den anderen Behörden redet. Das kann man natürlich jetzt auch aufstellen, aber
genau. So, und da ist jetzt der Spekulationspunkt, wo man das Ganze jetzt natürlich leider einfach offen stehen lassen muss. Ist aber schon interessant, oder? Ne? Also vor allen Dingen, dass er das dann vor Jahren so betont hat, so ausdrücklich und in die Öffentlichkeit hinein. Ne? Also und dann passiert das jetzt.
Ich wollte noch darauf hinweisen, dass ich die Rollos nicht unten habe und wenn jetzt hier gleich die schwarzen Helikopter hochkommen, dann habe ich ein Problem.
Ja, gestern habe ich auch gedacht, ich werde gesucht. Da habe ich hier auf der Tankstelle, war ich irgendwie gerade meinen Reifendruck am Prüfen, da kam so ein Polizeihelikopter so und blieb so über der Tankstelle stehen und leuchtete so die Leute an, die da unten waren. Es war so in der leichten Dämmerung gegen Abend. Da dachte ich auch so, okay, jetzt kommen sie mich gleich holen. Jetzt, weil ich hier kostenlos meine Reifen aufgepumpt habe. Nein. Aber ja, musste ich dann schon einen Augenblick schlucken, aber dann flog er einfach weg. So, vorbei.
Ja, manchmal gibt es ja so Sachen. Aber also wie gesagt, so Spekulationen kann man immer sehr gut machen. Ne? Mhm, und ein bisschen so Unendliche, aber die Wahrheit werden wir nie groß erfahren, ob er sich natürlich nicht dann doch erhangen hat, weil er gesagt hat, ich will nicht mehr zurück oder so. Weiß man ja nicht.
Es sei denn, es werden irgendwie Zeugen gefunden oder sowas. Das muss man dann mal anschauen. Ist halt eben jetzt nicht nachzuvollziehen, ob es unter mysteriösen Umständen passiert ist oder nicht, weil in einem Gefängnis ist es ja jetzt normalerweise relativ eindeutig, ob jemand reingekommen ist oder nicht. Das ist per Design die Idee von Gefängnissen. Also normalerweise etwas leichter, sowas aufzuklären, wenn es da Verdachtsmomente geben sollte. Gut. Ne? Aber auch da gibt es natürlich, wie man das aus guten Filmen kennt, Bestechung und Tricksereien, wie man sowas machen kann. Aber gut, ja, ich wollte es mal erwähnt haben, weil er halt eben diese schillernde Figur aus den 90ern ist und leider nicht mehr unter uns weilt. 75 Jahre alt geworden ist er übrigens, also zumindest für unsere Verhältnisse etwas zu den Älteren gehörend. Gut, Ja, dann, ich habe mir Mühe gegeben, noch einen Rausschmeißer zu finden im Anschluss. Der ist aber nicht ganz so positiv. Es tut mir leid schon im Vorhinein, wie ich mir das gewünscht hätte, weil ich einfach keinen so richtigen Lacher gefunden habe diese Woche. Aber zumindest einen Schmunzler habe ich, zumindest für die Leute, die nicht von dem Datenverlust betroffen sind, von dem ich jetzt sprechen werde. Und zwar gibt es da hier von Western Digital eine Serie von Festplatten, die Western Digital MyBook Live heißen, die es mittlerweile nicht mehr gibt, die aber Western Digital wohl einige Jahre, wenn ich das richtig mitbekommen habe, verkauft hat. Und die Idee von diesem Live-Feature von diesen MyBooks, MyBooks sind ja die ganzen Festplatten von die externen Festplatten von Western Digital, die live sind über das Western Digital Portal remote zugreifbar. Das heißt also, die Daten liegen nicht in der Wolke, sondern man connectet sich über die Wolke auf die eigenen Daten zu Hause. Die Festplatte steht zu Hause, man connectet sich dann letzten Endes da drauf und kann so dann remote auf seine Daten zugreifen. So, per se natürlich eine ganz nette Idee, wenn man jetzt so ein System haben möchte, wo man die Storage dann halt eben selber bei sich lokal stehen hat und unter Kontrolle hat. Aber sowas birgt natürlich das klassische Problem von dem Internet, denn also dem Internet TM, ja, denn Western Digital hat 2015 das letzte Firmware-Update für die MyBook Live gemacht. Die sind schon etwas älter und ist an dieser Stelle also jetzt discontinued und vintage. Also auch so weit, dass die jetzt sagen, da ändern wir, da machen wir nichts mehr. Also seit 2015 ist dieser Zustand. So, und jetzt ist es passiert diese Woche, dass Leute auf ihre Festplatte zugegriffen haben, lokal, und gesehen haben, dass diese Festplatte leer war. So, das ist natürlich der Mega-GAU.
Das ist für Riesen-GAU.
Data Storage. Das muss man sich mal verinnerlichen. Also da musste ich erstmal schlucken und drüber nachdenken, bei wie viel Storage, die ich hier stehen habe, ich potenziell eine Gefahr habe, dass sowas passieren könnte. Und da müsste ich also über dieses Risiko müsste ich tatsächlich auch nochmal nachdenken, denn das ist natürlich jetzt auch hier bei so einer Synology Disk Station, wie ich die hier stehen habe, genau dasselbe Ding. So, da kann man halt eben potenziell draufkommen von außen, und genau so ist das jetzt hier bei den MyBook Live passiert. Da haben dann Hacker von außen sich als Admin reinhacken können. Da gab es eine Sicherheitslücke, natürlich, weil da halt eben irgendein Betriebssystem unten drunter ist, welches hackbar ist, und das halt eben jetzt seit 6 Jahren nicht aktualisiert worden ist mehr. So, also ist da eine bekannte Sicherheitslücke gewesen, und mit dieser Sicherheitslücke konnte man auf die Festplatten draufgehen und dort den Factory Reset auslösen, der auch die Festplatte komplett gelöscht hat. Und es sind wohl tatsächlich Hacker explizit auf diese Geräte, die sie in irgendeiner Art und Weise gesnoopt haben werden müssen, also irgendwie dann durch IP-Adressen durchprobieren oder andere Mechanismen dann letzten Endes drangekommen sind und dann halt eben tatsächlich sich eingeloggt haben und dann manuell Factory Reset ausgelöst haben, der natürlich auch keinen Sicherheitsmechanismus gehabt hat. Ja, das heißt also, die Festplatten, die fragen dann nicht mal nochmal irgendwie, hier drück mal eine Taste, dass du wirklich ein Reset machen möchtest oder so. Nein, die machen dann einfach ein Factory Reset, Punkt. Ne? Oh, wie kann man sowas machen? Das ist
schon bitter für wie Western Digital, du. Also ja, ich habe sehr viele MyCloud im Einsatz gehabt, auch bei einigen Kunden. Das ist böse, die waren halt immer im Internet verbunden, auch die MyCloud-Dinger, und ja, also das bin ich mal gespannt, wie Western Digital das verarbeitet. Weil, also ich würde jetzt erstmal WD nicht mehr kaufen, ganz ehrlich.
Ja, das ist das Problem. Western Digital weist das Problem von sich. Die sagen, da sind wir nicht mehr für zuständig für diese alten Geräte. Ja,
auch bei anderen passieren, ne? Aber ne? Alles, was in der Cloud steht,
hat halt. Ich meine nur, ne? Die sagen halt eben einfach ganz klar, da sind wir nicht mehr für zuständig für. Die Dinger sind abgekündigt. Das ist natürlich jetzt eine Sache, gerade deswegen ist das natürlich auch zwiespältig, ne? Wenn das jetzt ein aktuelles System wäre, dann könnte man natürlich ganz klar sagen, Western Digital ist das schuld, aber wie macht man das bei solchen Geräten, ne? Wenn die jetzt Vintage sind, also die sind abgekündigt, die wollen das nicht weitermachen und sie wollen dann jetzt irgendwann keine Firmware-Updates mehr machen, dann wird natürlich jeder Hersteller irgendwann hingehen und dann dort dann einfach die Updates abstellen irgendwann. Ja, ne? Die können das ja nicht ewig.
Ja, kannst du nur migrieren, so. Neue Platte kaufen. Daten rüberschieben.
Ja, genau, aber die funktioniert ja noch. Ne? Also warum?
Ist halt ein total doofes und schwieriges Thema. Ne? Ist dasselbe. Genau. Wir haben jetzt ich glaube, die EU hat es doch beschlossen, das Recht auf Update oder so. Oder war es unser Bundestag, war es ein deutsches Gesetz? Ich weiß gerade nicht mehr genau. Aber es gibt ja jetzt das Recht auf Update ab nächstes Jahr. Muss ich mir aber auch nochmal genau angucken, wie das jetzt ist, weil es ist natürlich im Gesetz nicht festgehalten, irgendwelche genauen Zahlen und sowas. Das wird jetzt alles wieder vor Gericht entschieden. Was halt auch für Software bedeutet, du bist verpflichtet, dafür Updates zu bringen. Und was ich schwierig finde, weil wenn du jetzt einfach mal, auch das musst du dann schon überlegen, sagen, mache ich jetzt eine kostenlose App, die kannst du nämlich dann nicht mehr nach einem Jahr einfach rausnehmen, wenn derjenige ein Recht darauf hat, weiter Updates zu bekommen und sowas. Ne? Also da muss man mal genau hingucken, was du da jetzt wieder, das, wie gesagt, ist wie typisch die Gesetze wieder sehr schwammig geschrieben, nichts genau, nichts ordentlich. Und da bin ich auch mal gespannt, was das noch für Klagen produzieren wird.
Ist das wieder ein Umsatzbringer. Kannst du natürlich dann hinlegen und sagen, wir müssen jetzt immer Updates machen und ab jetzt so immer eine Wartungspauschale oder Update-Pauschale.
Ja,
da werden wieder einige schon viel Geld verdienen.
Schon sehr böse Dinge schwanen. Aber das habe ich noch gar nicht gehört. Das müssen wir sich mal genauer angucken. Das kann ja nicht ganz so pauschal sein, weil wenn ich jetzt irgendwie bei Software das Recht auf Update habe, dann kann ich ja nie wieder Geld dafür nehmen und kann auch keine Abos machen oder sowas, wenn das jetzt schon naturgegebenes Recht auf Update gäbe. Ne? So, und das muss aber ja irgendwie finanziell abgesichert sein. Wie soll denn bitte das Recht auf Update funktionieren, wenn Updates Geld kosten und kein Geld reinkommt?
Ne? Also das sagt ja keiner, dass sie umsonst sein müssen. Das steht da nicht. Aber wenn ich das, wie gesagt, ich habe es auch noch nicht genau angeguckt, aber du kannst halt auch nicht einfach sagen, ich höre jetzt auf.
Ja, gut. Okay, lass mal das mal so stehen lassen. Wir lesen das mal nach, dann können wir da nochmal vernünftig drüber sprechen. Ich bin jetzt einfach nur nicht informiert. Und da müssen wir, glaube ich, mal Details in Erfahrung bringen.
Ja, ja.
Bin gerade geschockt. Gut, aber ja, gut. Also, um das gerade abzuschließen in diesem Sinne. Western Digital sagt also, sie sind da nicht für zuständig und das ist ja eben auch eine berechtigte Frage. Ne? Sie haben das discontinued. Ist natürlich eine berechtigte Frage, wie lange muss sowas weitergepflegt werden? Ne? Während manche Hersteller schon nach 3 Jahren sagen, wenn die oder nach 2 Jahren teilweise schon, ne, so sagen hier, jetzt ist alt. Ne? Hier kaufen Neues. Und andere betreiben dann irgendwie die ordentlichen Software-Updates 10 Jahre und sagen das dann. Ne? Da kann man ja dann berechtigterweise sagen, warum kann das der andere nicht auch? Ne? So, und das ist natürlich auch nur eine Geldsache. Ne? Also,
ja, gut, da muss halt das Produkt am Anfang deutlich teurer sein. Ne? Das musst du dann halt mit einbeziehen. Wenn du sagst, hier, ich muss da 10 Jahre Updates für bringen und dann zahlst du demnächst 1.000 Euro für die Festplatte, dann kannst du aber mal sehen.
Ja,
weiß ich auch nicht, ob ich damit glücklicher bin. Also ganz persönlich, nee. Also die Sache ist immer so, deswegen muss ich mir das Gesetz auch unbedingt nochmal anschauen. Du kaufst ein Produkt, wie es ist, wie man es früher eigentlich auch gemacht hat. Da hast du eine Software gekauft, die war deine und die hast du gekauft. Wenn die einen Bug hatte, hatte die einen Bug. Da gab es einfach keine Updates, weil es gab gar kein Internet mal eben. Oder nur sehr, sehr schwierig. Klar, heute ist das alles ein bisschen anders, aber wenn du da jahrelange Updates einkalkulieren musst, das ist doch nicht realistisch, das ist doch nicht machbar. Ja, ist für den Verbraucher toll, aber ist es für den, wobei ich das auch nicht weiß, weil wie lang ist denn die Lebensdauer von vielen Produkten auch, ne? Und da ist Klar, blöd ist, wenn du ein Produkt kaufst und das ist danach nur noch ein Briefbeschwerer ab irgendwann, ne, wenn die Cloud aufhört.
Ja, das ist halt eben sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Also jetzt hier Western Digital mag, also ich weiß jetzt nicht, wie lange diese Festplatte gelaufen ist, aber das ist dann das eine Beispiel. Ich weiß zum Beispiel aber hier, dass die Sachen von Synology zum Beispiel relativ lange auch Software-Updates bekommen, so wie das bei Apple auch der Fall ist. Ne? Bis die hardware-technisch nicht mehr unterstützt werden können, werden die mitgezogen und dann fallen sie irgendwann raus. So. Und ich weiß nicht, wie viele Jahre ich meine alte Diskstation hier stehen hatte, bis die dann irgendwie rausgefallen war. Und letzten Endes habe ich sie dann auch irgendwann nicht mehr benutzt, aus genau dem Grund, was wir hier gerade besprechen, ne? Weil halt eben das Risiko ist, dass die ja dann hier per Ethernet am Kabel hängt und damit effektiv auch am Internet, weil ich natürlich hier keine getrennten Netze oder sowas betreiben möchte und dann man halt eben das Problem hat, dass diese alten Systeme keine Sicherheit mehr darstellen. Genau dasselbe bei alten iPhones und auch Macs natürlich. Ne? Wenn die jetzt keine aktuellen Betriebssystem-Updates mehr haben und klar, Apple ändert jetzt gerade so ein bisschen was scheinbar an seiner Vorgehensweise für Sicherheitsupdates, haben sie ja zumindest angekündigt, da auch die alten Systeme jetzt etwas häufiger wohl zu beglücken. Mal gucken, wie das jetzt dann letzten Endes umgesetzt wird. Aber es gibt halt eben schon auch alte Apple-Geräte, gerade iPhones ja, die sehr lange halten, die auch sehr lange im Einsatz sind, die aber schon lange nicht mehr mit aktuellen Sicherheitsupdates unterstützt werden, ne? Oder auf dem aktuellen Stand gebracht werden. Und das ist natürlich dann auch so ein Ding, damit sollte man eigentlich nicht mehr online gehen, ne? Weil das ist immer ein Risiko.
Ja gut, das stimmt. Mit so alten Sachen ist halt immer gefährlich.
Ja, ist halt eben immer relativ, ne? Was heißt alt? Das ist ein schwieriges Thema. Ja, gut. Also als Credo zum Schluss machen, damit kommen wir nämlich zum Ende. An der Stelle denkt bitte dran, Sachen, die online sind, haben A, auch ein Leben. Ne? Und dieses endet also letzten Endes so mehr oder weniger dann, wenn Software dafür end of life geht, weil man es halt eben einfach nicht mehr sauber absichern kann. Und denkt vielleicht mal, so wie ich das auch jetzt tun werde, mal darüber nach, wie eure Backup-Strategie aussieht. Denn vielleicht werde ich an der Stelle noch mal drüber nachdenken, vielleicht doch auch ein vernünftiges, gar nicht online stehendes Backup in verschiedenen Abständen zu fertigen. Ne, sowas kann man ja zum Beispiel einfach, indem man eine Festplatte anschließt, dann halt eben da irgendwie ein Image draufzieht von dem Backup, was man hier zum Beispiel von den Daten, die man auf sowas wie einem NAS drauf liegen hat und die aber dann abklemmt und wegstellt. Ne? Oder am besten auch noch direkt noch in ein anderes Haus stellt oder sowas. Und dann kann man natürlich komplett vermeiden, dass man so einen Datenverlust letzten Endes erlebt, wie das jetzt diese Leute mit den MyBook Live erlebt haben.
Oder halt Backblaze, ne, was wir schon mal empfohlen haben. Das ist ja auch ein externes, automatisches Backup, wo alles ist. Und
genau. So. Wobei aber natürlich auch da, jetzt wo ich gerade so ne, kritisch drüber nachdenke, natürlich auch solche Backups wegbrechen können.
Ne? Ja, aber das
rechtlich oder.
Dass das wegbricht und dein vorhandener Stand weg ist, ist ja doch sehr unwahrscheinlich.
Ja, okay.
Deswegen, ne? Also da müsste ja schon viel passieren, dass dein Zuhause abbrennt und Backblaze-Server-Probleme hat. Kann passieren, ja, aber gut, komm, das ist jetzt auch ein bisschen sehr.
Hergeholt. Aber zumindest könnte ich mir vorstellen, dass dort zum Beispiel genau sowas passiert. Backblaze hypothetisch, ne, könnte gehackt werden, wenn ich jetzt meinen Sync bei der Diskstation, den ich tatsächlich habe, jetzt an dieser Stelle so eingestellt hätte, dass der in beide Richtungen synkt, dann könnte ich mir ja tatsächlich auch meine lokalen Daten löschen, dadurch, dass der Backblaze-Bucket leer ist.
Ja, okay, das stimmt, aber das ist ja jetzt bei dem normalen Backup von wenn du das Mac-Backup nimmst, kann das ja nicht passieren, weil ja nur der Mac dahin sendet.
Ja gut, bei der Backup-Lösung ist das nicht und übrigens, man kann auch diese Bucket-Synchronisiererei in unidirektional machen, das habe ich auch mit Absicht so eingestellt, also dass man nur Daten hinschickt, aber nicht zurück synchronisiert, lokal ist die Wahrheit, Da muss man halt eben nur aufpassen, dass lokal nichts gelöscht wird. So, also irgendwo kommt man dann immer bei irgendwas raus. So, ne? Und die Diskstations, die wären genau dasselbe Problem wie die MyBooks wahrscheinlich irgendwann. Ne? Oder potenziell hackbar sind die wahrscheinlich alle, logischerweise. Gut, ja, also wie gesagt, muss man nochmal drüber nachdenken. Ich werde das jetzt auch tun, vielleicht dann später mal drüber berichten. Vielleicht fällt uns da noch die ein oder andere schöne Lösung ein. Ja, sind wir soweit oder habt ihr noch irgendwas?
Nö, das war's.
Gut, dann haben wir auch alles erschlagen. In diesem Sinne machen wir dann Feierabend, sagen Dankeschön fürs Zuschauen, Zuhören und ja, wie üblich freuen wir uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Ja, macht's gut und hoffentlich seid ihr beim nächsten Mal wieder dabei, so wie ich dieses Mal. Ciao, ciao.
Sehr gut. Ciao.